Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, sag mal, hast du eine längere Zeit mal in einer Gruppenzelle gesessen? Und wie ist das eigentlich so? Klingt ja erstmal so ein bisschen nach Ferienlager auch.
Hat ein bisschen was von Ferienlager. Also ich war tatsächlich mehr als zwei Jahre eigentlich in Gemeinschaftszellen untergebracht. Man spricht dann immer so von den Gemeinschaftszellen oder Gruppenzellen irgendwie bei 2. Und Säle werden es, glaube ich, wenn mehr Leute dort sind. Also ich war knapp ein Jahr lang in Amberg in einem 6-Mann-Saal. Mhm. Das ist dann schon viel. Das sind viele Leute.
Und was für eine Zellenform präferierst du? Zu zweit?
Lass mich die Frage dir stellen. Weil das mache ich tatsächlich während Workshops, frage ich immer, wie möchtet ihr untergebracht werden? Ihr kommt jetzt ins Gefängnis, ihr werdet verhaftet, ihr müsst euch jetzt ausziehen, ihr kommt da rein und jetzt bekommt ihr eure Sachen, Bettwäsche, Besteck, eine Tasse, du kriegst noch, ja, so eine Decke gibt es noch dazu, ein Schneidebrettchen für dein Brot, vielleicht so eine Kanne aus Plastik, vielleicht eine Seife und jetzt geht's den Gang entlang. Wohin möchtest du gebracht werden? Einzelzelle oder Gemeinschaftszelle?
Da habe ich nur eine Frage. Habe ich denn einen Fernseher oder Bücher?
In der Gemeinschaftszelle ist auf jeden Fall schon ein Fernseher, wenn da andere Leute schon drin sind. In der Einzelzelle musst du den Fernseher dir erst irgendwie besorgen meistens.
Aber und Zweimannzelle gibt es das auch?
Mhm.
Also wenn ich Bücher und Fernseher hätte, würde ich auch eine Einmannzelle nehmen?
Ein Frauzelle.
Ansonsten fände ich, glaube ich, eine 2-Menschen-Zelle besser. Mhm. Also 6 auf gar keinen Fall.
Okay.
Das finde ich ganz schrecklich. Ich bin aber nicht so ein Typ dafür. Also ich glaube fast, dass ich eine Einzelzelle ganz gut finden würde.
Also die
aber wo immer kann man Karten spielen zu zweit, zwei nicht Leute, auf 2 vielleicht.
Ja, 2 ist die schlechteste Form der Unterbringung, finde ich immer, weil du dich auf jeden Fall irgendwann hast.
Ja, aber bei 6.
Ja, bei 6 ist anders.
Wieso?
Naja, weil wenn du mit einem bist, du hast dann alles, was der so macht. Weil irgendwann kommt es dann so, der schnarcht, wenn es dir nicht passt. Der geht aufs Klo, wenn es dir nicht passt. Der guckt Sachen, die dir nicht gefallen. Irgendwie ist es bei 2 so. Ich war in 2 Zellen, wo wir freiwillig dafür gekämpft haben, uns da rein verlegen zu lassen zusammen in Stadelheim später. Und ey, nach 3 Wochen oder so konnte ich die nicht mehr sehen. Das ging dann voll schnell so, dass ich mir gedacht habe, na.
Also besser Einzelzelle.
Und Gemeinschaftszelle mit 6 Leuten ist schon... Da, wenn du einen nicht magst, gehst du ihm halt so ein bisschen aus dem Weg, so gesehen, so, ne? Beschäftigst dich mit den anderen.
Aber da ist ja, also da kann man ja nie auf sein eigenes Bedürfnis achten.
Nie.
Irgendwer ist immer auf dem Klo.
Immer.
Oder furzt oder
immer.
Lacht
schnarcht.
Oder man schnarcht, genau.
Immer.
Also eigentlich Einzelzelle ist das Beste.
Aber in der Einzelzelle bist du nicht allein.
Wie?
Da bist du mit dir drin.
Ja, ich habe kein Problem damit. Ich habe ja Bücher.
Kommst du super gut klar mit dir selber?
Voll.
Immer?
Hm, ja.
Okay, gut.
Aber ich bräuchte Bücher und vielleicht noch einen Fernseher, aber Hauptsache Bücher.
Ah. Okay.
Und ja, Bücher.
Du tust das, würdest du nur, weil ich viel lese, heißt.
Oh, Alter, du bist so ekelhaft.
Nein, das war jetzt nur.
Ich lese jeden Abend mindestens 1 Stunde im Schlafraum schlafen. Aber
das
nicht
ist
hier so eine.
Voll, jetzt war es 1 Stunde.
Ich schwör's dir wirklich.
Im Schlafraum, hast du gerade gesagt? Das ist dein Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer.
Achso, okay.
Wirklich, ich mache das
wie heißt
jeden
das,
Abend.
Schlafzimmer oder Schlafraum? Das wäre jetzt wieder so.
Aber ich lese natürlich nicht so eine Ekelkost wie du.
Was liest sondern, du denn?
Ja, das ist
okay,
total peinlich. Das
gerade?
Ist super
Nein,
peinlich.
Du liest doch so viel, sag doch.
Ja, ich lese gerade, ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt, weil ich so Kindle lese, aber ich lese gerade, es ist total peinlich, wirklich. Ich lese immer so Schmonzetten, immer Vampire und Wölfe. lese ich gerade. Aber ich lese jeden Tag.
Also sowas wie Twilight plus
ja,
noch
genau.
Schundiger, also nicht mal das Original, sondern ja. Da noch. So, ich habe aber, also du würdest lieber eine Einzelzelle, weil da kannst du in Ruhe Vampirschmonzetten lesen und dann irgendwie vom Ding träumen. Genau.
Und du?
Ja, ich habe auf jeden Fall gute Nachrichten für dich, denn kein Mensch fragt dich, in was für eine Zelle du möchtest. Ob du eine Einzelzelle willst
du
oder Gemeinschaftszelle.
Du beantwortest aber nicht meine Frage, wie so ein Politiker.
Wie?
Welche Zelle bevorzugst du denn?
Ich bevorzuge gar keine Zelle.
Ja, Mann.
Okay, welche Zelle bevorzuge ich? Es hängt von vielen Faktoren ab. So, wie lange muss ich jetzt bleiben? So? Also ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr gut in Gemeinschaftszellen bleiben.
Das heißt Einzel?
Ja, wahrscheinlich.
Oh, ich glaube, wir auf einer Zwei-Mann-Zelle zusammen, das wäre auch Horror. Mm. Okay.
Kannst du mir vorlesen?
Ja. Worum geht's heute? Du wolltest mir heute überhaupt nichts verraten. Ich weiß gar nichts heute.
Es geht um den vielleicht bekanntesten Mord in einem Gefängnis in Deutschland. Und zwar, also eigentlich jeder hat von dem Fall schon gehört. Jeder. Der Fall hat auch wirklich alles, was wir uns unter dem Thema Mord im Knast vorstellen. Und das ist ja unser Staffeltitel. Auch der Prozess hat damals echt viele Leute geschockt und auf Missstände in Jugendgefängnissen hingewiesen, denn es ist auch noch in einem Jugendgefängnis. Viele von euch werden auch davon schon gehört haben und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den Fall mit reinnehmen will oder nicht. Und im Endeffekt ist das aber genau der Grund, warum ich zu Podimo gekommen bin. Viele haben den Fall schon gehört, viele haben über den Fall schon gesprochen und ich bin mir trotzdem sicher, ich kann was dazu ergänzen. Ich kann euch eher in die Welt hinter Gittern mitnehmen, als es andere Leute können. Ich kann euch die Gedankenwelt von Tätern näher bringen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und vielleicht kann ich auch Aspekte beleuchten, die bis jetzt übersehen wurden.
Und ich kann wahnsinnig dämliche Fragen stellen,
die auch sonst noch niemand gefragt hat. Ja, nein. Da hat mir einer demnächst vorgeworfen, dass ich ein bisschen zu fast schon arrogant bin, so in meinem Wissen und so. Nö, gar nicht. Ich wundere mich ja auch nicht, woher soll man es denn wissen?
Ich finde ja eher manchmal lustig, wie schockiert du bist.
Dass du was nicht weißt?
Nee, aber dass ich da so eine Märchenvorstellung habe, zum Beispiel mit dem Frühstück aus der ersten Folge, dass ich nicht wusste, dass es da kein Frühstück gibt und du dann sagst, das ist ja kein Wellness-Hotel.
Nein, auch jetzt so das mit dem so, was habe ich, Bücher, Fernsehen, ein Massagegerät, sag mal, also wie sieht's denn aus?
Ja.
Nee, also in dem speziellen Fall jetzt, Mann, ich glaube, verdammt gut erklären zu können, was in den Köpfen der Beteiligten vorging an diesem Tag in der Zelle 104 in der JVA Siegburg. Dort quälen drei junge Gefangene einen vierten zu Tode. Ja, an der Stelle der Triggerwarnung, die gibt es ja schon im Intro bei uns, aber es wird Gewalt geben, sexuelle Gewalt, wir reden über Suizid und allen möglichen furchtbaren Scheiß. Also schnallt euch an, am Ende gibt es den Cookie des Mutes, den Cookie der Courage. Wir werden es heute nicht leicht haben, denn leicht ist es nie in einer Gruppenzelle, in einer Jugendstrafanstalt.
Das klang wie so ein Wandkalender jetzt.
Ja, so ist es. Ey, wie krass. In der Geschichte geht es auch um Wandkalender. Wahnsinn, aber das kommt ganz am Ende. Also, wir befinden uns hier.
In einem Wandkalender.
Wir befinden uns in der Gruppenzelle. Die Jungs wurden nicht gefragt, ob die in der Gruppenzelle sein mögen. Über die Größe der Gruppenzelle gibt es immer so ein bisschen verschiedene Angaben in den verschiedenen Medienberichten. Es sind immer so zwischen 15 und 20 Quadratmetern. Ich glaube, das liegt daran, dass manche den Toilettenbereich mitrechnen und andere nicht. Einer der Rechtsanwälte, Uwe Krechel, spricht in seinem Buch von 17,5 Quadratmetern. Und dem glaube ich, weil der war bei der Verhandlung dabei. So, der hat die genauen Zahlen. Den Anwalt kennt man übrigens von Barbara Salisch. Und es ist super interessant in dem Buch, wie so nebenher berichtet er mal, wie das dann zustande kommt, wie er an den Fall involviert wird. Und zwar
bei Barbara Salisch?
Nee, in diesem Fall.
Ach so.
Weil die sind alle arm, keiner von denen. Im Jugendgefängnis sitzen nur arme Jugendliche. Keiner von denen hat Geld, sich so einen Anwalt zu leisten, einen Promi-Anwalt. Aber die wieseln sich da freiwillig rein. Die wollen dann, weil sind sie vor der Kamera, der Name wird bekannt, in seinem Buch kann er drüber schreiben und so weiter. Also sein Büro hat ihn angerufen. Hast du gehört, was passiert ist? Landgericht Bonn, der kommt aus der Gegend. Und dann meldet er sich freiwillig. Dann meldet er sich. Ich bin ab jetzt dein Anwalt, so.
Aber er kriegt da keine Kohle für.
Natürlich, Pflichtverteidiger-Satz, mehr kriegt er nicht.
Okay.
Ist jetzt auch nicht so wenig, wann er seine Rechnungen schreibt, werden die schon passen. Aber es ist natürlich nicht das, was er von dem Promi kriegen würde. Im Grunde machen die das für den Fame.
Auch irgendwie komisch.
Ja, mache ich ja jetzt auch gerade. Also ich rede jetzt auch drüber. Also es ist ja so, du würdest hingehen. Wenn du jetzt Reporter bist, musst du ja da auch hin. Also, und der ist Anwalt. Wie du guckst, bist du unzufrieden?
Nee, ich überlege gerade, wie ich das finde. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich würde jetzt ihm nie einen Vorwurf draus machen. Überleg nur, wie ich das finde.
Für den Angeklagten ist es im Endeffekt gut, weil dann hat er einen Hochpower-Anwalt einfach, der halt auch ein bisschen was ziehen kann, der davor schon so ein normaler Pflichtverteidiger, der hat überhaupt gar keinen Draht, gar keine Beziehung zum Staatsanwalt. Solche Anwälte, die gehen dann mit dem Staatsanwalt essen davor. Geht man essen, redet man drüber, sagt man, hey, das und das ist was wir wollen, was könnt ihr
aber
uns also geben.
Gibt es ja bestimmt auch Grenzen, müsste man jetzt mal mit dem quatschen. Aber zum Beispiel Carl Penzrum vom letzten Mal, den würde ich niemals verteidigen. Also auch nicht für Fame.
Es gibt, ich kenne ja ein paar von den Anwälten. Also es gibt zum Beispiel eine meiner Freunde, André Miegel, hat verteidigt keine Sexualstraftäter. Was er eigentlich nicht mal dürfte, so, sondern er sagt halt, ich bin voll. Wenn jetzt ein Sexualstraftäter sich meldet, dann bin voll, habe keine Zeit, keine Kapazität. Die Grenzen muss jeder für sich selber setzen. Ne? Und auch wie man arbeitet vor Gericht. Manche von den Anwälten sind super schamlos. Also wenn du anschaust, Johnny Cochran beim O.J. Simpson-Prozess in Los Angeles, die haben im Grunde, die waren bereit, einen Rassenkrieg auszurufen. So, die waren bereit, irgendwie ihre Unruhen in der ganzen Stadt zu haben. Die haben mit, also das ist, Anwälte sind ein Fall für sich. Also.
Fokus.
Wir können uns auch fokussieren, weil hier drin ist es recht eng in unserer Zelle auf den 17,5 Quadratmetern. Und wir sind hier nicht allein. Wir werden zu viert hier drin sein. Die JVA Siegburg selbst hat eine tolle Website auf der Justiz-Online-Seite des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich fand es interessant, weil man sieht sich hier selbst als Dienstleistungseinrichtung, in der man Integration für die Gefangenen möglich macht, aber auch Sicherheit für die Bürger produziert. Ist das nicht eine tolle Bezeichnung für ein Gefängnis? Wir produzieren Sicherheit? Ich weiß ja nicht. Ab 2011 hat man die jugendlichen Gefangenen schrittweise in andere Anstalten verlegt. Da gibt es also heute gar keine Jugendlichen mehr. Vorher lagen Erwachsene und Jugendliche dort gemeinsam. Nicht
in einem Zimmer?
Nicht in einem Zimmer, nicht, aber im selben Haus.
Trakt
kann ich mir auch nur vorstellen, dass die natürlich nicht im selben Flur lagen, aber im selben Haus. So, du spürst, sie sind dort. Du siehst sie, du. Es ist auch, hat ein bisschen was mit Gefühl zu tun. Und 2006, also da, wo wir jetzt sind zeitlich, waren dort 333 Jugendliche untergebracht. Es gab eine gesamte Überbelegung der JVA von 115%. Was nie gut ist, wenn irgendwas, stell dir mal vor, dein Zug ist 115% übergebucht, dann weißt du Bescheid.
Darf ich eine komische Frage stellen? Wie macht man das? Also dann bauen die dann in einer Viermannzelle noch zwei Betten rein, oder wie?
Präzise.
Okay.
Also wenn es eine Zweimannzelle ist, dann waren davor zwei normale Betten zum Beispiel und dann machst du zwei Stockbetten. Oder halt aus jeder Einzelzelle eine Doppelzelle, schon hast du es.
Okay.
Siegburg gilt als eine der härtesten Anstalten Deutschlands. Wir hatten Vergewaltigungen, Selbstmorde und eben diesen Fall. Und wenn man sich fragt, ob der Staat versagt hat, kann man das in diesem Fall getrost unterschreiben. Wir werden es jetzt alles hören. Der Staat hat versagt darin, seine Fürsorgepflicht zu erfüllen. In dem Moment, in dem du verhaftet bist und auf Staatskosten sozusagen eingesperrt wirst, hat der Staat für dich die Fürsorgepflicht. Und damit begründen die auch ganz viele Maßnahmen, wie zum Beispiel die ständigen Urinkontrollen oder sowas. Ne? Die sagen, wir haben die Fürsorgepflicht, wir müssen schauen, dass sie keine Drogen konsumieren, weil das ist schlecht für ihre Gesundheit. So.
Inwiefern unterscheidet sich dann die Fürsorgepflicht bei einem Jugendknast und bei einem Erwachsenenknast?
In Bezug auf die Fürsorgepflicht ist es, glaube ich, dasselbe. Du sollst am Leben bleiben und gesund sein. Aber es gibt viele, viele andere Unterschiede, über die wir jetzt auch kurz sprechen wollen. Was glaubst du, gibt es denn für Unterschiede so?
Ich denke, die werden nicht so hart angepackt im Jugendknast, im Sinne von, dass sie vielleicht mehr Zeit auch raus dürfen in den Hof oder dass sie vielleicht nicht so viel Zeit in der Zelle verbringen müssen, sondern vielleicht auch so Kicker haben.
Mhm.
Sowas würde ich sagen.
Vielleicht
dürfen die auch im Gemeinschaftsraum zusammen essen und nicht nur auf der Zelle.
Das sind alles Ideen, die ja in dieselbe Richtung gehen, weil zum einen steht der Strafgedanke weiter hinten an im Jugendvollzug. Also es ist nicht so, dass Strafe als erstes kommt. Im Vordergrund steht in der Jugendstrafanstalt der erzieherische Auftrag. Das heißt die Resozialisierung der Insassen. Man versucht den jungen Tätern zu helfen, ihre Defizite auszugleichen, also das zu erlernen, damit sie später irgendwie in der Freiheit verantwortungsbewusst leben können. So, das ist ja Sachen, der Erziehungsgedanke, der spielt im Erwachsenenvollzug keine Rolle mehr. So, ne? Sondern da geht es wirklich darum, man sagt, man möchte den Jugendlichen dort zeigen, wie sie draußen leben können. Im besten Fall treten die dann nach ihrer Entlassung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung. In Hessen, und es gibt nicht so viele Statistiken, aber die gab es vor zwei Jahren, die Ergebnisse in der Studie, bei der 70% rückfällig geworden sind. Und diese Studie wurde
Jugendliche?
Als großer Erfolg gefeiert. Mhm. Also 70% Rückfallquote ist ein toller Schnitt. Das zeigt, dass das Ganze nicht so gut funktioniert.
Finde ich auch.
Ist auch klar. Ich versuche das ja immer zu sagen mit diesem, stell dir vor, du lebst auf dem Mars. Und egal wie gut sie es versuchen, dir beizubringen, wie du jetzt auf der Erde überleben könntest, wirst du überrascht sein, wenn du in dein Raumschiff steigst und hier auf der Erde landest. Es wird anders sein als alles, was sie dir auf dem Mars gezeigt haben. Das macht es sehr schwierig. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den zwei Vollzugsarten liegt in den verschiedenen Strafhöhen. Bei Erwachsenen ist der Strafrahmen eh schon höher. Also die Mindeststrafe bei einem bewaffneten Raub zum Beispiel bei Erwachsenen ist 5 Jahre. Der Richter kann nicht sagen, ich gebe dir nur 2. Wenn es ein bewaffneter Raub ist, muss er dir 5 Jahre geben. Ist die Mindeststrafe. Bei einem Jugendlichen kann er theoretisch alles machen.
Auch Bewährung.
Da gibt es in dem Fall jetzt keine Mindeststrafe. Die Höchststrafe bei Erwachsenen ist auch höher. Haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, ist es nämlich lebenslänglich. Mhm. Bei Jugendlichen ist die Höchststrafe, was glaubst
du? Ich denke nicht 10 Jahre, das wäre zu lang, weil da sind die ja schon erwachsen. Mhm. Ich sag 5.
Das sind 10. Also du könntest theoretisch einem 14-Jährigen hier 10 Jahre geben.
Und der würde dann irgendwann in den Erwachsenenknast wandern?
Normalerweise wechseln die Leute so spätestens mit 23. Ne, wenn du jetzt sagst, der hätte noch 2 Monate, dann bleibt er. Aber wenn du sagst, der hätte jetzt noch 3-4 Jahre, dann gehst du in Erwachsenenvollzug. Mhm. Warum 10 Jahre klingt jetzt dem einen vielleicht viel zu wenig? Ich meine, wir sprechen davon, wenn jemand 10 Jahre kriegst du auch nur, wenn du mordest. Ne? Also das ist schon...
Krass, ja, eigentlich.
Es ist eigentlich krass und so gesehen ist es super wenig im Vergleich gegen ein Menschenleben.
Das stimmt.
Trotzdem bin ich nicht dafür, die Höchststrafe hochzusetzen. Warum? Wenn du jetzt einen 40-Jährigen und einen 50-Jährigen vergleichst, der kann komplett gleich sein. Kann komplett gleich sein. Ich kann von 40 bis 50 mich nicht mehr verändern. Ich merke das auch jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern so. Die haben irgendwann einfach gesagt, jetzt so passt. Und jetzt sind sie so. Ne? Aber das wirst du nie finden, dass ein 15-Jähriger genauso ist wie ein 25-Jähriger.
Das
geht gar nicht. Der wird sich verändern. Und zwar massiv. Und deswegen, das bringt auch nichts, das höher zu. Das schreckt nicht mehr ab. Ob du einem 15-, 16-, 17-Jährigen sagst, ey, ich sperre dich 10 Jahre ein oder 20, macht für ihn gar keinen Unterschied, weil er es eh nicht begreifen kann.
Weil er die Dauer nicht
einordnen kann. Er hat gar keine Referenzgröße. So 10 Jahre sind für uns schwer zu begreifen. Mhm. Und wenn er schafft, sich zu ändern, dann stell dir mal vor, der geht mit 16, dann sitzt er 3 Jahre und ändert sich. Dann sitzt er dann irgendwann mit 20, 21 noch für was er mit 15 gemacht hat. Stell dir das mal vor. Das ist ja fast schon...
Da hat man einen ganz anderen Horizont, ja.
Ich will jetzt nicht von unfair sprechen, weil der schlimme Straftat vorangegangen ist, aber so vom Gefühl her, das ist so wirklich... Bei mir war zum Beispiel so, ich saß ja mit über 30 noch im Knast für Sachen, die ich mit 20 gemacht habe. Oh. Und manchmal war ich so, ja echt, danke Maximilian aus der Vergangenheit, echt toll, du hast uns eine schöne Suppe eingebrockt, die ich jetzt auslöffeln muss. Also ich habe mich überhaupt nicht mehr verbunden gefühlt zu der Person, die Straftaten gemacht hat. Mhm. So, weil ich hätte das so nie wieder, ich war so weit weg davon, das so zu machen.
Und das natürlich natürlich auch, weil du dann plötzlich ein anderes Mindset hattest und dich ja von dieser Welt abgewandt hast.
Ja, aber ist ja klar, wenn du 15 bist.
Klar, aber die Frage ist ja, wenn du dich nicht dieser Welt abgewandt hättest, ob du dann nicht noch mehr gerelated hättest zu dem 20-Jährigen.
Das sehe ich von den Erwachsenen. Aber ich glaube, es gibt keinen 23-Jährigen, der das, was er mit 15 gemacht hat, noch irgendwie gut findet. Weißt du, wie ich meine? Also das ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Weder die Musik, die du gehört hast, noch die Kleidung, die du getragen hast, noch die Leute, die du gut fandest, noch alles ist irgendwie so, oh Gott, Mann. Und es ist bei jedem so, ob das ein Verbrecher ist oder ein normaler Mensch. Weißt du, wie ich meine? Oder wie sehr relatest du mit dem 15-jährigen Mädchen? So, da sind viele Dinge, die du, weiß ich nicht, feierst du die noch? Was war dein Lieblings?
Ich hatte einen ganz guten Männergeschmack.
Ja. Was für ein Poster war an der Wand der 15-Jährigen?
Ich habe keine Poster mit 15.
Ach, gar
das fand
keine.
Ich schon ziemlich uncool mit 15. Nee.
Echt?
Ja. Ich stand aber auf Rap. Ich habe mit 15 Biggie gehört und The Roots.
Erschossen worden. Okay,
Roots. Und Beginner.
Beginner sind heute noch gut. Du warst cooler
15-Jährige.
Warst ein cooler 15-Jähriger. Claudius. Und jetzt, wie ist es weitergegangen? Und okay, gut, nein, dann, ja, vielleicht ist es dann auch nur bei mir so.
Aber mit 13 war ich zum Beispiel komplett, obwohl.
Warst du uncool?
11? Ach,
ich weiß es auch nicht. Du warst immer cool, Mensch, Claudio.
Ich überlege gerade nur. Ja. Ich fand mich mit 15 schon relativ erwachsen, aber natürlich, wenn ich jetzt es sehe, dann war ich ein Kind.
Oh Gott. Was auch noch ist, es gibt natürlich im Jugendstrafvollzug den Altersunterschied zwischen den Gefangenen. Das ist spannend, weil die Altersspanne ist nicht so hoch. Weißt du, in einem Erwachsenenvollzug können Leute setzen, die sind 23 und 80. Riesen Altersspanne, 60 Jahre dazwischen. Und trotzdem kommt es mir so vor, als wäre der Unterschied zwischen 23 und 15 irgendwie noch schwerwiegender. Ich weiß nicht, warum.
Na, weil man da halt noch geschliffen wird in der Zeit und geprägt wird so richtig auch als Mensch noch, finde ich.
Ja, ja, ja.
Also alles bis allem, 30 wird man doch wahnsinnig geprägt.
Und du weißt, was richtig schlecht ist?
Dass du schon über 30 bist.
Ja, das ist nicht gut. Ich bin fast 40, was für über 30? Ich rechne schon mit 40. Bei mir ist schon, ich habe im Kopf 40 eher als 30. Was 30, da war ich Ding, Mann. Da war ich Baby, Alter. Da habe ich überhaupt gar nichts von der Welt gewusst, so wie du jetzt. Weißt du, wo es richtig schlecht ist, dieser alte und das Altersunterschied, wenn es um Gewalt geht? Weil junge Männer sind ein Problem. In einer Anstalt, in der der Altersdurchschnitt wie Straubing, so 55, 50, ne, ist, du spürst es. Es ist ruhiger. Junge Männer, also ein Ort, wo 16-Jährige und 21-Jährige aufeinandertreffen. Und alle, die dort sind, haben die sogenannte schädliche Neigung unterstellt bekommen, sonst wären sie nicht in Haft. Du rümpfst die Nase.
Ich finde das ein komischer Begriff.
Gut aufgepasst, der kommt aus dem Dritten Reich.
Oh.
Ist aber heute noch,
überhaupt nimmt man das?
Steht heute 1:1 in unseren Gesetzbüchern immer noch. Ist ein Begriff, der diese Zeit überlebt hat. Übrigens wie ein paar andere. Es gibt im Jugendgerichtsgesetz noch einen besonders widerlichen Paragraph, Paragraph 13, in dem es um den Einsatz von Zuchtmitteln geht. Steht 1:1 so drin. Warum ändern das die Herren, Damen, Juristen nicht? Ja gut, da könnte man damit anfangen. Nehmt mal eure dicke, schöne, gute, alte Schönfelder Gesetzsammlung. Das ist so ein dickes, rotes Buch, das die alle haben. Der ehemalige Herausgeber Heinrich Schönfelder ist ein Nationalsozialist gewesen und steht auf jedem dieser Bücher heute noch drauf. Also warum die das nicht ändern? Ja, okay. Guck mal rein. Im Inhaltsverzeichnis fehlen übrigens ein paar Seiten, die ersten Seiten. Und die fehlen da heute noch, weil da früher die Nürnberger Gesetze drin standen. Also warum die es nicht ändern? Keine Ahnung. Irgendwie scheint es ein strukturelles Problem zu sein. Jetzt haben wir schon ein bisschen so gehört, was anders ist zwischen den zwei Anstalten. Mhm. Also Erwachsenenverzug, Jugendverzug. Jetzt mal ganz kurz nochmal. Ich finde, erwachsene Gefangene und jugendliche Gefangene sollten nicht im selben Gebäude untergebracht sein. Die sind sich da nicht begegnet. Ne? Man hat es vermieden, die sind nicht zusammen zum Sport oder so. Aber dennoch, was für ein Vorbild setzt du denn?
Aber es könnte ja auch als Abschreckung dienen.
Warum? Ich sitze hier und du sitzt hier. Was soll mich jetzt da abschrecken?
Naja, wenn ich das weitermache, ich
sitze doch jetzt schon hier.
Dann da sitzen.
Oh, wow, also bin ich größer und stärker.
Nee, aber dass es halt immer Konsequenzen haben wird und ich immer wieder zu diesem Ort zurückkehren könnte, egal wie alt ich bin, vielleicht in die Richtung.
Mhm, das macht's auch. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Das ist das. Es wird, du gibst damit einen, nehmen wir einen der Jungs, der mit uns jetzt hier in der Zelle liegt. Und der hier gleich so diese rosige Zukunft aufgezeigt bekommt. Das ist der damals 20-jährige Hermann Haibach. Hermann hat einen leiblichen Bruder, alle anderen Geschwister, die er noch hat, sind von anderen Vätern. Es sind insgesamt 6 Kinder oder so. Sowohl Mutter als auch Hermanns Vater sind vorbestraft. Und sie war, ach Überraschung, nie Mutter des Jahres, eh klar, sie war überfördert, deswegen wachsen die Brüder in Heimen auf. Und da hast du es ja schon. Sein Vater war im Knast, seine Mutter war im Knast und jetzt sitzt er im Knast mit anderen Erwachsenen, die im Knast sitzen. Was? Aber gut. Sein älterer Bruder Martin schafft es interessanterweise auf dem geraden Weg zu bleiben. Er versucht auch, sich um Hermann zu kümmern, was natürlich nicht klappt, weil ein 2 Jahre älterer Bruder oder was kann das nicht handeln.
Leisten, ja.
Kann das nicht leisten. Trotzdem, Martin kriegt halbwegs hin. Während Hermann obdachlos ist, klaut, sich später rumtreibt und schließlich in den Knast wandert. Wieso hat es der eine Bruder geschafft, der andere nicht? Ich kann es nicht sagen. Es ist super schwer. Man hat über den älteren Bruder, weiß man, dass er recht früh eine Freundin gefunden hat, die cool war. Sowas kann...
Auch vielleicht Resilienz hat vielleicht auch damit was zu tun.
Ja, bloß wie haben sie es ihm... Wieso hat es der eine und der andere nicht? Das ist so,
das ist,
wenn wir das wissen würden.
Aber wofür ist er denn in den Knast gewandert genau?
Aber zieh ich das Spiel. Ich glaube tatsächlich, ist es zum Großteil Glück. So, bei ihm war es ein großer Pech, dass er im Knast gelandet ist. In dem Alter musst du immer verstehen, während ein Erwachsenengefängnis so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft ist, da sitzen Leute wie ich, die eigentlich aus einem okayen Elternhaus kamen, aber halt die Kurve nicht gekriegt haben. Da sitzen Leute aus einem komplett kaputten Elternhaus und da sitzen aber auch superreiche Leute, die irgendwie in Internaten ausgebildet wurden und alle möglichen Leute sitzen dort. Ein kleiner Spiegel der Gesellschaft. Das kannst du über einen Jugendstrafvollzug nicht sagen. Denn dort sitzen Kinder aus armen Familien zu 95%. Weil das, was den Unterschied macht, wenn es dann zur Verhandlung kommt und was das Zünglein an der Waage ist, ob du in Haft gehst oder nicht, ist, sind deine Eltern bei der Verhandlung da? Hast du eine Ausbildung? kann jemand sagen, ja, der kommt zu mir nach Hause, ich nehme ihn jetzt mit und der kriegt bei mir ein Dach über dem Kopf. All diese Dinge, die oft strukturell bei Kindern aus einkommensschwächeren und auch bildungsferneren Schichten eben nicht da sind. Die Mutter hat nicht freigekriegt, die kann nicht kommen, der Vater war nie da und so weiter. Ne?
Ja, oder Alkoholiker. Oder
Alkoholiker selber. Ist einfach nicht da. Wären dann irgendwie aus wohlhabenderen Familien, da kommen dann beide an dem Tag. Die Oma kommt noch, der Vater verspricht, der kriegt eine Ausbildung bei ihm im Betrieb, die fängt dann morgen an, der Anwalt ist top. So, normalerweise, wenn du da jetzt irgendwie einen Einbruch machst oder eine Schlägerei hast, dann kriegst du und du hast keine Kohle, dein Anwalt hat keinen Bock. Und, ne, auch, also wir sperren wirklich die untersten, die sozial schwächsten sperren wir in diesem Land als Kinder ein. Du gehst niemals in den Knast, wenn du reiche Eltern hast, wenn du nicht richtig Scheiße gebaut hast. Also da musst du dann schon, das sind dann die den Nachbarsjungen erstochen haben. So, ne? Da nützt es dann auch nichts mehr. In Hermann haben wir meiner Meinung nach echt ein gutes Beispiel dafür, was falsch läuft. Ein Junge, dessen Vater im Knast saß, dessen Mutter im Knast saß, den sperren wir nun mit anderen Jugendlichen im Knast, in dem auch noch andere Erwachsene sitzen, die auch Loser sind. So, weißt du? Sag mal, das klingt doch falsch. Was hat der für eine Chance? Damit sagen wir ganz klar, was wir für eine Richtung für ihn vorsehen als Gesellschaft.
Würdest du denn für einen Jugendknast oder wie man es auch immer nennen würde?
Überhaupt nicht. Wir sperren niemals einen Jugendlichen ein, wenn du ihm nicht mindestens 3 Jahre Strafe geben kannst. Also erst ab dann, darunter gibt es überhaupt keinen Knast. So,
man könnte ja auch Knast einfach sagen, man nennt das nicht Knast, sondern da sind dann nur Psychologen zum Beispiel. Und
bezahlt es mal, aber es gibt Modelle, zum Beispiel Leonberg gibt es hier in Deutschland, ist ein tolles Modell, war ich erst vor kurzem, habe ich mir die Einrichtung angeschaut, was mich interessiert hat. Da wohnen die in Wohngruppen, Sozialpädagoge inklusive Familie wohnt ebenfalls in dieser Wohngruppe, die machen dort eine Ausbildung, die arbeiten dort, das ganze Ding hat keine Mauer drumherum, kein gar nichts. So, natürlich geht hin und wieder mal einer und kommt abends nicht mehr. Gut, der hat dann halt verkackt, dafür ist er in der Knast. Aber diese Chance sollten wir jedem Jugendlichen geben, weil das ist ja das Minimum, was wir ihm geben. Eine Struktur, die einer Familie gleicht, die Möglichkeit, sein Geld mit legaler Arbeit zu verdienen und die Möglichkeit, sich zu beweisen. Im Knast kannst du das nicht. Wie beweist du im Knast, dass du dich geändert hast? Ich gehe jeden Tag brav hier in die Arbeit. Das ist nichts. Du kannst nicht zeigen, dass du es kannst, du nur, wenn da keine Mauer ist, dass du in Ordnung jetzt bist. Weißt? Mal abgesehen von dem schlechten Omen. Weil du siehst, dir fällt es schwer. Für dich bedeutet es weniger. Für mich ist es schon ein Omen. Was glaubst du, ein 16-Jähriger? Ein Freund von mir, ich habe mit denen über den Jugendstrafvollzug mal geredet und er war auf Transport und ist dadurch die Erwachsenenanstalten gefahren. Also der ist von einem Jugendgefängnis in ein anderes transportiert worden und der Transport ist zusammen. Die Jugendlichen sind zwar in einzelnen Kabinen in dem Bus, aber theoretisch sind Erwachsene in dem Bus. Und er sagt bis heute, das war für ihn prägend. Und dann auch bei den Pausen hat er das erste Mal zum Beispiel einen Mörder laufen sehen. Da wusste er so, oh, das ist ein Mörder. Der kommt da hin, das ist ein Mörder. Der ist jetzt 40 und er erinnerte sich noch daran, dass er mit 16 einen Mörder dort gesehen hat. Was glaubst du, dass das ein 16-Jährigen dazu bringt, dass er sagt, wie du jetzt gesagt hast, oh, da werde ich aber, wenn ich alt bin, auch so. Oder dass ich denke, oh, krass, schau mal, der ist voll krass. Der hat eine Rocker-Tätowierung im Gesicht. Was denkst du, wie die sind? Die freuen sich, den zu sehen. Die denken, krass, Mann, wenn der sagen würde, schlag deinen Nachbarn zusammen, würden sie es machen. Du musst Jugendliche trennen von diesen Leuten. Das ist kein abschreckendes Beispiel. Das ist ein Omen.
Ich kann mich, glaube ich, da zu schlecht reinversetzen.
Glaub mir.
Dafür bist du ja auch hier.
Dafür bin ich hier. Vor allem, es sind ja auch nicht normale Kids. Wir haben jetzt gerade schon von dieser sogenannten schädlichen Neigung gesprochen. Ich schweife auch irgendwie die ganze Zeit ab.
Ich frage mich auch, wann geht's denn um den Fall?
Jetzt geht's los. Hermann sitzt schon in der Zelle, wir brauchen also noch mehr. Wir sitzen eigentlich in der Zelle in Nordvorsiebu. Das haben wir jetzt. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir bei diesem Fall uns vorstellen, wir sind in der Zelle.
Das ist ja auch ungefähr hier 17,5 Quadratmeter, wo wir sitzen.
Tatsächlich. Hier sind wir jetzt zu viert, also sind wir, und wir sind so der unbekannte Zuschauer. Wir sind in der Zelle, wir beobachten alles, wir fühlen es. Um uns herum ist nicht viel Technik. Wir haben ein kleines Radio, ein kleines Fernsehgerät, es gibt einen Wasserkocher, mehr Elektronik nicht. Das Möbeljahr besteht aus 2 Stockbetten, rechts und links, 2 kleine viereckige Tische, 4 Stühle im Ganzen. Es gibt einige Holzschränke an den Wänden, die man abschließen kann. Das ist es. Das Klo ist abgetrennt in so einer kleinen Nische mit einer kleinen Tür. Aber wir beobachten jetzt Hermann. Und da Hermann nicht der Einzige mit einer schädlichen Neigung ist, sitzt er nicht allein in der Zelle, sondern mit Ralf A. Ralf A. hat zu dem Zeitpunkt später cool lange Haare und so, ist 20 Jahre und 8 Monate alt und er ist damit der Älteste auf der Zelle. Sein Leben war von Drogen geprägt. Wir haben wieder Ähnlichkeiten. Er hat mit 12 angefangen zu trinken und zu rauchen, später Amphetamine und wenn das Geld gereicht hat, hat er einen Kasten Bier am Tag getrunken. Wie bei Hermann war er immer wieder in verschiedenen Heimen, das sind wieder 2 Kids, 2 Heimkinder und hatte eigentlich nie eine verdammte Chance. Unterhalt hat er sich finanziert mit Einbrüchen und vor 3 Monaten, also 3 Monate vor unserem gemeinsamen Wochenende in dieser Zelle, wurde er verhaftet und muss 2,5 Jahre absitzen. Hier schon die erste Strafe, die ich auch überhaupt nicht akzeptiere. Wie gesagt, unter 3 Jahren würde ich Jugendliche nie einsperren. Übrigens, der Grund dafür ist, dass sie mit keine Ausbildung sonst machen können. Mhm. Das wird nicht reichen. 2,5 Jahre reichen nicht. Der kommt an, dann kommt er im November an. Im September beginnt die Ausbildung erst. Dann Ausbildung mindestens 2 Jahre, also kann er die nicht machen dort.
Im Gefängnis gibt es dann, meinst du, die Ausbildung?
Genau. Das ist ja das, warum sollen wir sonst einsperren? Mhm. Der landet auch schon vor einiger Zeit mit Hermann und uns hier in dieser Zelle und die beiden kommen gut klar. Verstehen sich, ist alles in Ordnung. Kurz vor seiner Verhaftung hat er übrigens noch die Freundin geschwängert. Das heißt, zum Zeitpunkt dieses Wochenendes ist die hochschwanger draußen. Auch immer wieder kommt es. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schlecht die Anstalt damals gewesen ist. Ich bin aus Bayern, also egal, was vollzugstechnisch los war, bei denen, bei uns war es definitiv schlimmer. Jetzt kommt aber der erste riesige Fehler. Und zwar packt man jetzt 4 Jungs zusammen auf die Zelle. Zu Hermann und Ralf und uns kommen noch 2 weitere. Deren Zelle wird gerade renoviert. Das darf kein Grund sein, um Leute zusammen zu verlegen. Trotzdem hat man es hier getan. Also man würfelt diese 4 zusammen. Hermann und Ralf, die eigentlich am Anfang sogar noch froh waren, dass die Neuen, die kommen, wenigstens Deutsche waren. Das klingt jetzt irgendwie faschomäßig, aber so ist es gar nicht. Sondern wenn jetzt einfach nur 2 Leute kommen, die eine andere Sprache sprechen, dann das geht schon los beim Fernsehen. Was gucken wir jetzt? Gucken wir jetzt, wenn es Italiener sind, gucken wir jetzt Rai Uno den ganzen Tag? So, ne? Mhm. Oder überhaupt auch, dann, wenn die sich nicht gut unterhalten können, ist immer schlecht. Dann auch noch natürlich, darüber haben wir schon mal geredet, die Angst vor russischsprachigen Gefangenen. Mhm. Haben sie auch mehrfach betont, dass sie da alle Angst hatten in der Anstalt. Weil das, was es im Erwachsenenvollzug gibt, ist im Jugendvollzug natürlich noch ein bisschen bedrohlicher. Wenn du jetzt da 30, 40 Jungs hast, die zusammenhalten, zumindest oberflächlich, dann ist es, deswegen waren sie froh, dass es Deutsche sind. Die 4 kennen sich vorher eigentlich nicht. Der psychiatrische Sachverständige später, Wolfgang Schwachula, der einen krassen Namen hat, Schwachula, der hat es so genannt, ein interessantes pädagogisches Experiment, 4 Jugendliche 48 Stunden lang auf so engem Raum zusammenzusperren.
Entschuldige, dass ich jetzt nochmal fragen muss. Kommt es denn gar nicht vor, dass man zu viert im Jugendknast ist? Oder ist es krass, dass es eben nur 17,5 Quadratmeter sind?
Das ist eigentlich eine Zweimannzelle. So, ne? Also es ist eigentlich eine Zweimannzelle, in der diese Überbelegung von 115% heißt ja, dass eigentlich immer doppelt so viele Leute in der Zelle sind, wie sein sollten. Dass ihre Zelle renoviert wurde, die eine Zelle renoviert wurde und die deswegen in eine andere verlegt wurden, das ist eigentlich so das Kernproblem.
Ja, nur wenn das öfter passiert, dann verstehe ich nicht, warum das ein Experiment ist.
Es bleibt jedes einzelne Mal ein interessantes pädagogisches Experiment.
Ach so, okay.
Also egal, wenn du es 1000 Mal machst, ist es immer noch interessant. Mhm. Spricht doch jetzt nicht gerade von Feingefühl, dass er es so ausdrückt. Die beiden Jugendlichen, die kommen, sind super interessant. Einer der beiden ist Danny K. Dem hat ein Richter in einem früheren Verfahren eine ungezügelte Gewaltbereitschaft attestiert. Danny sitzt wegen Körperverletzung und Raub und hat auch 2,5 Jahre vor sich. Er ist untersetzt, kräftig, hat so einen runden Kopf, schwarze Locken und ist gerade erst 17 Jahre alt.
Wahnsinn.
Ungezügelte Gewaltbereitschaft.
Eigentlich müsste man den ja wirklich eher in eine Therapie schicken, ne?
Oder? Wir werden jetzt gleich sehr hilflos. Wart ab. Der letzte im Bunde ist Pascal I., damals 19. Draußen war der für sein Alter ein recht erfolgreicher Drogendealer, hat als einziger schon eine eigene Wohnung gehabt von den Leuten, hatte mehrere wechselnde Freundinnen. Irgendwie einen Schulabschluss hat er aber auch trotzdem nicht gehabt. Von der Akte her ist Pascal der Übelste. Der hat eine Körperverletzung nach der anderen immer wieder. Bei der Tat, die ihn hinter Gittern gebracht hat, hatten er und seine Freunde eine Hochzeitsgesellschaft überfallen, dort einem den Schädel gebrochen, also einem der Gäste einen Schädelbruch verpasst und die Geschenke gestohlen.
Wahnsinn.
Die ganze Familie ist in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, als gewalttätig bekannt. Alkoholkranke Eltern, alkoholkrankes Umfeld. Was für ein Quartett an Gewinnern. Das ist eine Jugendzelle. Weißt du, wie ich meine? Wo ist der Sohn aus der guten Familie? Wir haben 4 Leute weggesperrt, die nie eine Chance hatten.
Ja, und auch jetzt nicht mehr kriegen irgendwie, ne?
Ja, ich könnte, ich könnte, ich könnte kotzen, wenn ich dran denke. Ich meine, klar, wenn du jetzt jemanden hörst wie den Pascal, so okay, boom, da hast du ihn. So, aber gut. Warum sprach der Sachverständige Schwachula überhaupt von 48 Stunden? Das ist das Interessante. Nicht, dass er sagt, interessantes Experiment, sondern warum 48 Stunden? Die sind ja da 365 Tage drin.
Na, so lange hat es wahrscheinlich gedauert, bis der tot war.
Nein. Er hat es so formuliert, weil es am Wochenende dort keine Freizeitaktivitäten gab. Absolut keine. Das heißt, die Tür bleibt zu.
Hä?
Ja.
Jedes Wochenende komplett?
Drin, jedes Wochenende komplett. Warum ist es so? Meistens Personalmangel, Krankheitsstände, Krankenstände, super aufwendig.
Höre ich meine Stunde Hof.
Die Stunde Hof hast du immer.
Ah, okay.
Die Stunde Hof hast du immer. Das heißt aber, im Grunde sind wir jetzt auf uns allein gestellt. Entgegen meiner Behauptungen, dass es im Knast selten Frühstück gibt, gibt es hier Frühstück.
Yay.
Siehst du, alles gut?
Ja.
Leider gibt es dafür kein Abendessen.
Das ist einfach strange.
Beziehungsweise es gibt halt Brot und irgendeinen Belag in der Früh.
Und musst du aufbewahren.
Das wird morgens ausgeteilt, aber es ist so rationiert, dass es halt auch von Abend reichen kann.
Okay.
Aber damit bist du jetzt einverstanden, aber mit dem, wenn du es am Abend kriegst und in der Früh dann essen sollst, das war dir unvorstellbar.
Na, ich finde, es muss zumindest genug geben, dass ich dreimal am Tag essen kann.
Okay.
Die Frage ist natürlich, ob das dann auch für gerade Jungs in dem Alter wirklich was ist, was bis
also,
zum Abend reichen
ich,
kann.
Also ich rede viel schlechte Dinge über den Knast, aber im Grunde, wenn du jetzt nicht im Bunker bist, kannst du immer noch mehr Brot kriegen. Also Brot kannst du dich vollstopfen, normalerweise so viel du willst. Brot und Margarine geht immer.
Okay.
Einschluss dort ist ab 16 Uhr, also der wirkliche Einschluss, letzte Mal Lebenkontrolle war 16 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt richtig viel Zeit. Stell dir vor, Samstag, vier Jungs in der Zelle, die stinkt bestimmt richtig übel. So pubertärende Jungs auch noch, wow. An der Stelle jetzt, wir haben uns ja schon entschieden, du hast dich ja für eine Einzelzelle entschieden.
Mhm.
Das macht aber auch irgendwie Sinn, weil wir reden ja heute über einen Foltermord in der Gruppenzelle. Also vielleicht warst du auch ein bisschen so schon auf Zack. Das ist ziemlich smart.
Nee, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass wir darüber reden. Ich wusste nur irgendwas mit Gruppe.
Okay. Ach, hast du nicht erwartet, dass es gut ausgeht? Die Staffel heißt Mord im Knast.
Ja.
Okay.
Ich bin nämlich ein Pfiffikus, wie meine Oma sagen würde.
Pfiffikus? Sag mal, hast du studiert? Aber jetzt gibt es, jetzt haben wir 16 Uhr. Was machst du jetzt? Was machen wir jetzt?
Karten spielen und Fernsehen gucken.
Richtig. Man spielt sehr, sehr viel Karten. Und eine Sache, auf die du wahrscheinlich nicht kommst, was Jungs aber...
Onanieren.
Ja, onanieren. Naja, das ist immer das Problem mit den anderen Leuten und so, aber... Das ist das Erste, was dir einfällt, wenn ich Jungs sage. Du bist,
na, ich dachte,
du bist, es ist dein Kopf. Wir hatten es jetzt heute schon mal. It's your, es ist nur in deinem Kopf.
Ja, ich dachte, weil du sagst, dass ich da nicht drauf kommen würde.
Aha.
Jungs,
und das Erste,
deshalb würde ich nicht
einfällt.
Drauf kommen.
Okay, nein.
Das wäre das Unwahrscheinlichste, auf das ich wirklich nicht kommen würde eigentlich.
Mhm, deswegen bist du gleich als Erstes drauf gekommen. So.
Jetzt
pass
erzähl.
Auf, warte, ja, das, auf was du wirklich nicht kommst, ist wenn, und auch erwachsene Männer machen das seltener, aber es kommt auch vor und ich habe es auch schon gemacht,
was denn jetzt?
Onanieren. Nein. Man spielt um Schläge.
Was?
Und alle Jungs sind ja, na klar. Man spielt um Schläge.
Du kannst es noch sechsmal sagen, ich check's trotzdem nicht.
Okay.
Das heißt, also, wir spielen, wer verliert, kriegt einen Schlag oder was?
Man spielt, warte ganz kurz.
Jetzt kramt er an seinem Rucksack.
Ja, ich hab schon. Also, man spielt um Schläge. Meistens mit dem Kartenstapel auf die Fingerkuppen. Kennst du es?
Nee, machen wir das jetzt?
Okay, gut, ich habe da mal was vorbereitet.
Oh nee,
und zwar,
jetzt kriege ich auch noch Schläge. Kartenspiel.
Das ist ein Kartenspiel.
Ich kann aber
wenn
nicht pokern.
Wenn du jetzt verlierst,
Mau Mau können wir spielen.
Wenn du jetzt verlierst, dann nehmen die anderen die Karten. Normalerweise macht man jetzt so. Das ist aber bei dir blöd wegen den Fingernägeln.
Hä, wie?
Also was? So. Und dann gibt's jetzt so.
Aber müsste ich denn noch die Karte in der Hand halten?
Also
oder
man
nur
hebt
so?
Jetzt die Finger, nehmt mal drei Finger und haltet die so in die Luft nach oben mit euren Fingerkuppen. Und dann würde jetzt jemand so auf die Dinge hauen. Das ist aber bei dir blöd, weil du Fingernägel hast. Deswegen würde man bei dir jetzt so machen.
Von oben auf meinen Handrücken.
Genau.
Er hat wirklich zugeschlagen.
Ja, ich habe zugeschlagen. Natürlich. Schon vorbei.
Und warum macht man das hier mit
weil
diesen
das
drei
mehr
Fingern?
Wehtut. Weil das, wenn du so auf die Finger
also
kriegst.
Also drei Fingern übrigens, also den Mittelfinger, den Zeigefinger und an denen dann den Daumen dran.
Genau.
Und dann in die
so
Luft nach oben.
Als würde sie sagen, so, als würde sie Italiener sein, die reden so, oh,
das
ciao.
Das wollte ich gerade nicht sagen, weil das so richtig Klischee ist. Deshalb habe ich es nicht gesagt.
Ist schon Klischee. Ich weiß nicht. Liebe geht raus an meine italienischen Zuhörer.
Aber
ciao.
Und wenn ich die Runde verliere, kriege ich
wenn
was?
Du die Runde verlierst, kriegst du jetzt mit einem Kartenstapel auf die Finger gehauen und zwar von allen.
Jeder
darf halt, je nachdem, was ausgemacht ist. Vielleicht auch, wie viele Karten du in der Hand hattest, wie viel die Augenzahl ist, die du in der Hand hattest und so weiter.
Das ist aber echt eine dämliche Idee, sorry.
Es sind Jungs. Wir sind Jungs. Wir machen sowas. Das habe ich als Erwachsener auch schon gespielt. Okay, und jetzt, wenn man jetzt würde ich verlieren, du verlieren, beim normalen Kartenspiel ist ja immer so, ne? Dann ist es auch irgendwie ausgeglichen, jeder kriegt meine drauf. Aber jetzt sage ich dir was, was unangenehm ist. In Wirklichkeit wird dort natürlich nicht fair gespielt. Man betrügt immer den Schwächsten. So, die Leute tun sich zusammen, die ändern die Spielregeln, die bescheißen offensichtlich. Und wenn du jetzt, ne, wenn du der Schwächste bist und du siehst sogar, wie du beschissen wirst, traust du dich aber vielleicht trotzdem, das nicht zu sagen. Wenn du sagst, ey, was, das stimmt überhaupt, ey. Und dann sagt er so, zeigt er auf den Mann, hast du das gesehen oder was? Und dann sagt er, nein, Mann, was, du hast noch nie beschissen, du bist mein Bruder. Und dann hast du halt wieder verloren und wieder. Und es wird immer nur einer geschlagen eigentlich. Mhm. Der Schwächste ist zu diesem Zeitpunkt Hermann. Sie nennen ihn Schuppi, weil er eine Schuppenflechte hat. Das ist schlecht. Demütigende Spitznamen sind sehr gefährlich, denn sie entmenschlichen das Opfer. Das sehen wir beim Mobbing in der Schule, aber auch beim Holocaust im Dritten Reich oder immer, wenn man Leute mit abwertende Bezeichnungen für Menschen gegeben hat, um sie eben nicht mehr als Menschen sehen zu müssen. Das ist immer schlecht, immer schlecht. Hier muss unbedingt eingegriffen werden, in der Schule auch schon. Hierarchien gibt es in jeder Gruppenzelle, das ist ganz normal. Ich war in Gruppenzellen, ich kenne das Hierarchiespiel sehr genau, es ist anstrengend, es ist schwer, es ist unfair. Ich setze mich auch deswegen so sehr gegen Mobbing ein, weil ich eben in einer Welt gelebt habe, in der Mobbing in seiner reinsten und perversesten Form stattfindet. So, ne? Nämlich, es ist so. Es wird gar nicht in Frage gestellt. Du bist ein Hund, du bist ein Ding, du bist so.
Ja, das mit dem Hund fand ich
ja vor allem, weil Hunde sind so krass, Hunde als sind du das erzählt viel, hast. Das ist auch, ich selber wehre mich sehr dagegen, Hund als Schimpfwort zu nehmen. Es ist ein bisschen eingeschwappt in die Gesellschaft in den letzten Jahren. Sag das nicht, Mann. Hunde sind tolle Tiere.
Ich meine den Hund, den du letztens erwähnt hast, von dem von Igor. Halt so, weil er was, Igor?
Ja, nee, Eugen. Eugen, sein Hund, ja. Es gibt noch viel schlimmere Bezeichnungen für Menschen. Die Dynamik in so einer Gruppenzelle, wenn man nicht aufpasst, kann man selbst unter die Räder geraten. Das ist so. Du kannst eigentlich nicht so stark sein, dass du unangreifbar bist. Ne? Also es kann immer passieren. Und Ralf, einer der Jungs in der Zelle, hat später gesagt, wenn man nicht mitschwimmt, wird man selbst zum Ziel. Das ist ein interessanter Gedanke. Als nächstes kommen die Jungs jetzt auf die Idee, ne? Auf eine Idee, so, weil wir haben jetzt gespielt und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wir haben gesehen, der andere reagiert, wenn wir ihm auf die Finger hauen. Und wir haben ihn auch beschissen und er hat nichts gesagt und so. Ne? Und das ist eh der Schuppi. Das ist ja nur der Schuppi und so. Als nächstes kommen sie jetzt auf die Idee, eine Szene aus einem Film nachzustellen. Und ja, du hast richtig geraten, die Szene kommt aus dem Film La La Land. Nein, kommt sie nicht, ne? Sie kommt aus Full Metal Jacket.
Habe ich nicht gesehen.
Ist ein toller Film von Stanley Kubrick.
Darf ich kurz fragen, wie lange sind die denn zu dem Zeitpunkt schon zusammen in der Zelle? Ist es nur dieses Wochenende?
Nein, hast du nicht gesagt. Es wird das erste Wochenende sein. Also ich habe dazu nichts gefunden, aber viel länger waren die nicht. Das geht dann recht schnell so. Sie hatten nicht lange genug Zeit, um die Hierarchie so zu verfestigen und alles so, dass es so ist, wie es ist, sondern es ist gleich eskaliert. Es hat sich sehr schnell so hochgeschraubt. Mhm. Ich glaube, wenn die erstmal einen Monat oder zwei zusammen sind, dann passiert es gar nicht mehr so leicht. Der Anfang ist wirklich das Gefährlichste. Kann ich mich aber auch irren. Es kann auch nach, ne, wenn der eine einen scheiß Brief bekommen hat, kann es auch noch nach 2 Monaten passieren. In Full Metal Jacket gibt es eine Szene, in der ein Soldat von den anderen, der Soldat heißt Private Pyle, von den anderen verprügelt wird und zwar mit Seife in Handtücher eingewickelt. Tust du ein Stück Seife? Also wie sagt man, ein Batzen Seife? Nee, ein Block? Ein Stück Seife.
Ja.
Das ist irgendwie total unzufriedenstellend.
Wieso?
Ich finde
eher unzufriedenstellend, wenn Leute sagen, wie viele Brüder hast du? 4 Stück. Das finde ich irgendwie immer komisch, wenn das jemand sagt.
4 Stück Bruder.
Wenn jemand über Menschen mit 4 Stück redet.
Bruder, ne? Also ein Seifenstück und das packst du in ein Handtuch. Und dann kannst du, oder in Socken kann man das auch reinmachen, dann ist es richtig übel so, ne?
Voll. Ich bin froh, dass du keine Seife mitgebracht hast jetzt, also, nach den Karten.
Ich wollte jetzt eigentlich noch zeigen kurz, wie das mit der Seife, also warte, ich habe jetzt hier was im Rucksack, ich habe noch mal was vorbereitet, ne? Gibt's zwei hier. Ey, ich muss aufpassen, die Leute, die dürfen nicht denken, dass ich dich schlage und misshandle.
Ich glaube, die wissen schon, dass ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen lasse von dir. Butter vom Brot.
Auf jeden Fall machen sie das jetzt mit Hermann. Jeder, der den Film kennt, die Szene ist sehr intensiv. Ich will es jetzt nicht zu sehr beschreiben. Die meisten Leute haben vielleicht Full Metal Jacket gesehen. Wie du guckst. Die Augenbrauen auch ich nicht. Ja, ist ein guter Film.
Ich mag nichts mit Soldaten so. Das ist nicht mein Ding.
Das ist ein fürchterlicher Film, aber sehr gut gemacht. Auf jeden Fall machen sie das mit Hermann. Sie schlagen über 30 Mal auf die Beine und Füße dieses Jungen ein. Und es ist, stell es dir nur vor, weißt du, ein Stück Seife jetzt, das schlägt dich, das tut richtig weh. Danach muss Hermann ihnen die Füße ablecken. Und bei der Gelegenheit lässt sich Pascal einen blasen.
Woher kommt denn diese Sadistische auch noch darin? Glaubst du, dass das dann dadurch rauskommt, dass zum Beispiel dieser Pascal vielleicht alle dazu anstiftet und dass seine Ideen sind? Oder ist das einfach dann, dass das da so eskaliert, weil dann man da auf engem Raum sitzt? Also
ist eine Mischung aus all dem. Also in solchen Situationen ist es schon so, dass wenn einer nicht dabei wäre, es nicht passiert wäre. So, es gibt einen Ideengeber,
ja, anscheinend
es gibt
ja
eine
Pascal.
Treibende Kraft. Klar können wir es jetzt alle auf den Pascal schieben, aber wir haben drei Leute, die zusammen hätten sagen können, ey, wir halten den jetzt, wir stoppen den. Ne? Bei 3-1 hätten sie auf jeden Fall gewonnen. Also es ist eine Dynamik. Es ist eine sehr...
Ich glaube, dann hat man Angst, dass man dann auch gemobbt wird,
ja,
und
ja,
dass das dann auch passiert. Deshalb stellt man sich nicht gegen
natürlich
den Schwerstärksten quasi, in Anführungsstrichen.
Stell bitte immer Fragen jetzt an der Stelle, weil für mich ist es glasklar, was hier passiert. Für mich ist es glasklar und es kann sein, dass ich es nicht gut erkläre, weil es für mich ganz, ich bin in dieser Zelle, ich fühle das so genau, was dort passiert ist und es wundert mich nichts. Ja? Übrigens hat er vor Gericht später immer gesagt, er hat sehr viel Wert drauf gelegt.
Wer ist er?
Pascal, sehr viel Wert drauf gelegt, dass er nicht schwul ist. Ja? Also das hat er hat sich jetzt nicht blasen lassen, weil er schwul ist oder so, sondern er wollte Hermann nur demütigen. Ja? Als würde es das besser machen.
Wollte ich gerade sagen, als dass es besser machen würde. Als irgendwas. Ja, also allein, dass er da noch drüber nachdenkt. Ach, egal.
Und das war schon ganz schön viel Gewalt für einen Tag. Könnte man meinen. Aber der Abend ist noch lang, Mensch. Und uns ist langweilig. Wir haben ja auch nichts zu tun. Jetzt wieder mit Kartenspielen anfangen ist
Fernsehen.
Auch doof. Kommt noch. Jetzt wird Hermann erstmal gezwungen, Salzwasser und Urin zu trinken. Man macht so eine kleine Mischung, pisst in ein Glas, gibt ein bisschen Salz rein. Und nachdem er immer mehr von dieser Mischung trinken musste, kotzt er natürlich. Hätten wir ihn auch sagen können, aber die Jungs sind keine Ärzte. Was macht man als nächstes? Die Jungs zwingen ihn, sein eigenes Erbrochenes zu essen. Dazu gibt's Zahnpasta. Und irgendwie an dem mit der Zahnpasta hat es mich auch wieder so zerrissen, weil es mich wieder so, das ist wieder so kindlich. Ich, weißt du, der muss mich blasen und ich schlage ihn grün und blau und jetzt muss er Zahnpasta essen. So, weißt du, so vollkommen, what the fuck, weißt du, was ich meine? Warum noch die Zahnpasta? So einer da doch so, ey, warte, wir tun da noch Zahnpasta drauf. Eigentlich wie gemeine, fiese Kinder.
Mhm.
Wieso? Zahnpasta zu kotzen, ist mir nicht klar. Dann spucken sie auf den Toilettenrand. Hermann muss es ablecken.
Oh Gott, ey.
Die ganze Zeit über natürlich Schuppi hier, Schuppi da, beleidigen sie ihn, beleidigen seine Familie. Und jetzt kommt was und ich fühle es hart, weil in solchen Situationen versuchen sich Opfer immer wieder zu wehren. Wenn so ein Prozess in Gang kommt, ich habe das gesehen, ich war in Zellen, in denen nicht so schlimm, aber ich habe gesehen, wie sowas kippt, wie sowas passieren kann. Die Leute wehren sich dann zwischendrin mal. So, weißt du, er hat jetzt das gemacht, das habe ich jetzt gemacht, ja, ich habe jetzt mich schlagen lassen. Aber jetzt und so, ne, da kommen die Schläge und die Drohungen und dann sagst du, nein, jetzt reicht's mir. Und dann wirst du wieder geschlagen, wieder bedroht und dann gehst du über diese Grenze wieder drüber. Und stellen wir es uns vor, wenn man seine eigene Kotze gegessen hat, wird man jetzt die frische Spucke von jemand anderem vom Klodeckel lecken?
Ja.
Wer weiß, das Wasser unten in der Klobürste austrinken?
Ich würde davon nichts machen wollen.
Siehst du?
Ich jetzt
ist, nein,
so
keiner will es mal. Natürlich nicht. Sondern es geht mir darum,
auch jemanden zum Oralsex zu zwingen. Ich finde das so schlimm.
Na klar.
Am liebsten würde ich die Kopfhörer absetzen und
rausgehen. Nein, du musst jetzt doch... Hey, also, Leute, denkt dran, ja? Es gibt am Ende einen Cookie of Courage. Das hier ist in Deutschland passiert. 2006. Wir sperren Jugendliche unter ähnlichen Voraussetzungen gerade jetzt ein. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass wir hier durchgehen. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn hier wahrscheinlich nicht die Zuhörer sind, die sagen, wir müssen die Jugendlichen, blablabla. Aber für jeden, der das manchmal fühlt, wenn er hört, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und sich dann denkt, wir brauchen härtere Strafen, wir sollen menschlicher werden. Deswegen hört ihr euch das hier an, um ein Statement gegen sowas zu setzen. Dafür seid ihr hier. Also, halt durch. Klobürste nicht austrinken, okay, wie ist es, nachdem man mit dem Stiel eines Handfegers vergewaltigt wurde? Das ist nämlich das, was sie als nächstes machen. Jo, die vergewaltigen ihn mit einem Handfeger. Und woraus ich eigentlich hinaus will, ist, Schritt für Schritt wird ihm jedes bisschen Menschsein genommen. Immer mehr, immer mehr. Und wenn jedes bisschen Stolz erstmal aus einem herausgeschlagen ist, was bleibt?
Nichts.
Nichts. Und das Perfideste an diesem Kreislauf des Schreckens ist die Wechselwirkung auf den Täter. Denn je mehr der andere sowas macht und je mehr das Opfer entmenschlicht ist, desto leichter fällt dem Täter die nächste Brutalität.
Hermann.
Du kannst ja gar nichts machen.
Hätte man um Hilfe schreien können und dann, dass mal jemand vorbeigekommen wäre?
Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Ich kann dir nicht sagen, was du in der Situation machen sollst. Danny sagt später, er hat gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist. Und ich habe mir hier das S unterstrichen. Er kriegt nicht mal während der Verhandlung hin zu sagen, dass er ein Mensch ist. Sondern er sagt, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist. Der hat diese Trennung immer noch im Kopf. Und sorry Leute, ich weiß, mir ist jetzt auch übel. Und wenn ihr noch ein bisschen aushaltet, dann denkt an den Keks. Was wir hier also haben, was hier gerade passiert, ist die Entmenschlichung eines jungen Menschen, eines jungen Mannes. Doch noch ist Hermann die Person Hermann, der Mensch ist noch da. Und in einem unbeobachteten Moment springt er auf und drückt den Alarmknopf.
Ach, sowas gibt's?
Natürlich, in jeder Zelle. In Siegburg hießen die Ampel. Man sagt dann auch selber irgendeinen Begriff dazu. So in Siegburg sagen die Ampel. Wir haben gesagt die Glocke. Also die Glocke raushauen ist, wenn du den Alarmknopf drückst. Da meldet sich dann ein Beamter. Es dauert immer einen kurzen Moment. Dann hallo?
Da meldet sich ein Beamter, der muss da rumkommen. Sonst bringt das. Kann doch jeder Dussel sagen, nee, ist alles gut hier. Da kannst du ja den Mund zuhalten, dem den du quälst. Da
du hast doch recht, aber auch wieder die falsche Vorstellung von dem, wie das Gefängnis läuft. Also keiner hat Bock, das ist vielleicht am anderen Ende des Gefängnisses nach dem Wochenenddienst, Mann. Was? Denkst du, ich stehe jetzt auf, nur weil einer von denen...
Ja, mich fragt beruflich auch niemand, ob ich da Bock auf manche Sachen habe. Aber dann ja, muss man halt machen.
Muss du trotzdem machen.
Ja, eben, man kann dir doch mal dahin laufen.
Ist so. Ja, könnte man. Appell. Was habe ich am Anfang gesagt? Wer hat versagt? Der Staat. Mit seiner Fürsorgepflicht, die er für diese jungen Menschen hatte. Auf jeden Fall, go Hermann, lauf, run! Hallo? Und wer meldet sich? Natürlich nicht mehr Hermann, sondern Danny.
Ja, und das sage ich er? Ja. Alles gut.
Ja, ich habe mich beim Putzen verdrückt. Ich habe ja geputzt, Mann, sorry. Die anderen zwei halten Hermann in dieser Zeit den Mund zu.
Told you so. Ich wusste das. Deshalb ist es totaler Quatsch, diese Gegensprechanlage. Ey, was ist das für ein Quatsch?
Bis heute weiß man übrigens nicht, wer der Beamte gewesen ist, der sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben hat. Na, wurde nie geklärt.
Ja, aber das Problem ist doch vorher schon wirklich, dass er nicht rumkommt und nicht, dass er sich
das
dann
zufrieden gibt. Das ist normal, dass er nicht rumkommt.
Ja, ich finde es aber falsch. Kann mich gerade aufregen.
Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass du eigentlich so eine Zelle nicht aufsperren darfst. Also in den Hochsicherheitsanstalten darfst du Zellen nur aufsperren, wenn du eine 3:1 Übermacht hast gegen den Gefangenen.
Das heißt, müssten 12 Leute da stehen.
Also müssten da jetzt 12 Leute sein, der kann die eh nicht aufmachen. Also ich weiß nicht, wie es bei Jugendlichen ist, ich glaube nicht, dass es dort so radikal dann ist, aber also einer kann eh nicht dorthin gehen und die Tür aufsperren. Der kann aber durch die Kostklappe zumindest reingucken, könnte. Was gibt's jetzt für Hermann? Eine Strafe. Und zwar binden sie ihn mit den Armen ausgestreckt ans Bettgestell wie bei einer Kreuzigung und schlagen ihm im Bauch. Und sein ehemaliger Kamerad Ralf, mit dem er davor schon lange, wochenlang in der Zelle gelegen hat, nimmt Anlauf und tritt ihm in den Bauch. Und das ist auch so krass. Jetzt den ganzen Nachmittag über prügeln sie ihn immer wieder und der stöhnt eigentlich nur noch, sagt nichts mehr. Die Jungs in der Zelle unter der Zelle 104, also im Stock drunter, drücken irgendwann selbst die Ampel. Die beschweren sich bei der Zentrale über den Lärm. Die sagen, ey, einer sagt später, er hätte sogar gesagt, dass dort jemand geschlagen wird. Und dass sie ihm unbedingt hätten helfen wollen und so. Und das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Weil es gibt auch Aussagen, dass sie Hermann gezwungen haben, am Fenster rassistischen Scheiß zu brüllen. Also andere Nationalitäten zu beleidigen. Was vollkommen Sinn macht. So, ne, jemand sagt es jetzt, sagt es jetzt, sagt es jetzt. Und dann sagt er irgendwas, scheiß das.
Das ist auch wieder dieser kindliche Faktor.
Wieder kindlich. Und am nächsten Tag natürlich, der denkt, wenn du morgen rauskommst, werden die dich zu Brei schlagen, wenn du dich sehen im Hof. Du hast gerade die Mütter von Russen, Türken, whatever beleidigt. Deswegen wage ich das jetzt mal zu bezweifeln, dass ihm da jemand hatte helfen wollen. Was aber ist, sie haben den Lärm gehört. Und das ist im Knast immer, weil stell dir vor, du hast einen Nachbar, der wirklich rumpelt. Also ich bin relativ schnell mit hochgehen, so, ne? Wenn ich jetzt mir es nicht erklären kann, dann frage ich so, ne? Ich gehe nie, mach den Scheiß aus, sondern ich weiß nicht, was du machst, aber es ist super laut bei mir. Weil ich halt das vielleicht noch aus dem Knast habe, dass ich dagegen früher nichts machen konnte. Weißt, manchmal habe ich einen über mir, dann klopfe ich hoch, dann geht er zum Fenster oder was, sagt, ja, ich bin's nicht. Ich weiß aber, dass es er ist. Aber er sagt einfach, ich bin's nicht und macht danach weiter mit demselben Lärm. Mhm. Und du bist so, oh.
Genau, so einen Nachbar habe ich über mir.
Boah, krass. Echt?
Ja, deshalb, der ist ab um 6 rumpelt der da, als ob er jeden Tag sein Zimmer ausräumt und wieder ein. Das ist so.
Weißt du, was du jetzt machst? Du nimmst dir ein Stückchen Seife, haust es in deinen Socken und gehst hoch und dann zeigst du ihm mal. Nee, mach das natürlich nicht, Leute, das war jetzt natürlich nur. Das war Satire. Wo soll man hin? Okay, du kannst wenigstens, theoretisch könntest du gehen, die nicht. Also, es ist echt Knast, ist schon wirklich sehr unangenehm. Gegen Lärm kannst du dich dort nicht wehren. Trotzdem, die unten haben gedrückt und jetzt reicht's. zwei Beamte machen sich auf den Weg. Gott sei Dank, endlich. Das ist ihnen zwar schon 100 Mal passiert und manchmal, wenn sie dann an der betroffenen Zelle ankommen, hört man schon von draußen so den Lärm, so, ne? Irgendwie Leute streiten sich oder meistens ist es kein Streit, meistens trainieren die Jungs, weil schon benutzen irgendwelche Kisten oder, ne, oder Stühle zusammengebunden, was weiß ich, oder machen Boxen und Kraftsport mit den Matratzen, was saulaut ist. Manchmal machen sie auch nur irgendeinen Unsinn. Es sind Kinder, Mann. Theoretisch können, da sind teilweise Kinder, die können theoretisch tun, als wäre der Boden Lava und springen von Stuhl zu Stuhl. Diesmal ist aber alles leise, als sie ankommen. Sie öffnen die Kostklappe und sehen drei junge Gefangene an einem Tisch sitzen. Der vierte liegt regungslos im Bett. Keiner spricht ihn direkt an. Stattdessen behaupten die anderen, sie hätten beim Putzen die Möbel berührt. Verrückt so. Wir haben nur geputzt. Und einer der Beamten sagt später, als man ihn gefragt hat, warum er nicht nachdrücklicher geblieben ist: Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Hä?
Krasser Satz, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt. Ich finde es so.
Hä, wieso? Vor allem, ja, wenn du dann bewusstlos geschlagen bist, dann.
Dann kann dir keiner mehr helfen. Dann kann dir keiner mehr helfen. Wenn du gefesselt, geknebelt, kann dir keiner mehr helfen. Ich finde es so ein krasser Satz, nur sprechende Menschen. Ich weiß natürlich, was er meint, ne? Wenn keiner was sagt, kann man. Aber. Yep.
Ja, aber also er arbeitet ja nicht im Hotel.
Er arbeitet nicht im Hotel. Das heißt nämlich, wenn du nichts sagen kannst, bist du für die schon tot. Ja? Man muss auch, muss man nicht gerade dann, wenn einer nichts sagt, genau ja, einsehen?
Ja, natürlich. Ich sag ja, es ist ja kein Hotel. Genau da müsstest du reingehen oder zumindest irgendwas machen.
Leider war das Hermanns zweite Chance an diesem Tag. Und ich meine, draußen wird es dunkel. Was die Beamten nicht wissen.
Ich spiele mit dem Karten, ja, weil ich so... Ich
nehme die Karten weg. Du bist total nervös.
Ja, nee, ich bin nicht nervös.
Das ist dein, das ist, du musst jetzt hier durch. Du brauchst
zum
jetzt nicht...
Anfassen.
Nein, du musst jetzt hier durch. Hier, kannst du meine Hand nehmen. Da, also, pass auf. Das war Hermanns zweite Chance an dem Tag. Draußen wird es dunkel. Was die Beamten nicht wissen, zu dem Zeitpunkt, als sie den stillen Hermann ignorieren, existiert bereits eine Pro- und Kontraliste, die die späteren Angeklagten gemeinsam angefertigt haben.
Nicht dein Ernst.
Worum glaubst du, ging es bei der Pro- und Kontraliste?
Entweder bringen wir ihn um, bringen wir ihn nicht um oder also, schlagen wir ihn nochmal, schlagen wir ihn nicht.
Bringen wir ihn um, Pro und Contra. So ist die Liste.
Wirklich?
Ja. Was spricht dagegen, dass Hermann sterben soll? Naja.
Ich finde halt krass, weil wenn man sich so gegenseitig aufschaukelt, wie es jetzt bisher passiert ist, das ist ja schon unfassbar schlimm, ne? Aber dass man sich dann sogar noch die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und über die schlimmste aller Gräueltaten mit noch eine Liste bewusst führt und sich sogar Zeit dafür nimmt, das so zu durchdenken. Das ist also.
Haben sie während der Sportschau gemacht. Weil während der Sportschau kannst du nicht foltern. Die Sportschau wird geguckt so. Jungs, was dafür spricht? Ja gut, er ist grün und blau geschlagen, sagt gar nichts mehr, stöhnt nur noch. Ich meine, das ist ganz klar ein Pro auf der Liste. Schließlich würde man.
Das wäre doch eher ein Pro für Krankenhaus.
Wieso, Mann? Du kriegst eine Menge Ärger, wenn der am Montag gegen alle aussagt.
Ach so, deshalb.
Auf der Kontraliste steht, dass vier Mann beim Einkauf im Gefängnisladen besser abschneiden als drei.
Oh Gott, ehrlich, das steht auf der Pro-Liste.
Wir haben mehr Einkauf, wenn der vierte Mann hier ist. Der wichtigste Punkt auf der Pro-Seite, es wird aber jetzt ein altes Gerücht sein, das in allen Haftanstalten kursiert, das auch ich gehört habe in meiner Zeit in Haft. Wenn ein Zellenkamerad Selbstmord begeht, kommt man früher raus.
Wer? Alle anderen, die in der Zelle sind?
Schließlich ist man traumatisiert. Und der Staat muss einem ja wohl entgegenkommen, wenn sowas Schreckliches passiert.
Aha.
Und da sieht man auch wieder verdammt nochmal, wie kindlich sie trotz allem sind.
Aber jetzt sag mal, ist das jetzt so eine Jail-Legend? Oder?
Natürlich, was glaubst du? Da würden sich alle, wenn das einmal klappt, weißt du, dann. Aber das ist natürlich der Gedanke, es hat vielleicht irgendwo mal irgendwie geklappt. Vor allem auch der Gedanke, natürlich sind, das sind Kinder. Wenn der eine sagt so, also ich sage immer Kinder, nehmt mir das nicht übel. Natürlich sind es Bastarde, aber so dieser Gedanke, ich kann dir genau sagen, was passiert ist. Da waren mal zwei Leute in der Zelle, einer hat sich erhängt, der andere ist verlegt worden. Und dann hat man nur noch gehört, der ist irgendwie verlegt worden und dann hat irgendeiner gehört, ja, ich habe den draußen gesehen, ne? Der ist wieder rausgekommen und so. Die haben gesagt, ja, man Psyche und so.
Mhm.
Und dann alle so, ha. Und pass auf, was der eine gesagt hat. Ey, wir wollten dann in der Früh, wenn die Tür aufgeht, wollten wir einen alle voll auf Psycho machen, damit wir früher heim dürfen.
Oh Gott, also ist ja nicht die hellste Kerze.
Natürlich nicht. Ach nee. Ich dachte jetzt, die waren eigentlich waren die alle, die waren, der wollte ans MIT eigentlich. Die waren ein Ding, Mann. Das waren aussichtsvolle irgendwie Kandidaten für irgendeinen, ja, eigentlich, der eine auch Virologe. Krasser Typ. Hat einen Impfstoff entwickelt. Also, das Ganze muss dann nur noch wie ein Selbstmord aussehen. Du kannst natürlich nicht jemanden umbringen. Jetzt entscheiden sie sich, weil was brauche ich für einen Selbstmord auf jeden Fall?
Ein Gürtel.
Ein Abschiedsbrief.
Ach so.
Deswegen darf Hermann jetzt einen Abschiedsbrief schreiben.
Und das muss er noch selber machen?
Ja. Der ist aber nicht gut. Deswegen muss er nochmal einschreiben. Stell dir das mal vor, Alter. Und jetzt, okay, Leute wieder.
Oh, ist das schlimm.
Reißt euch zusammen, jetzt wird's übel. Das erste Seil knüpfen sie aus Kabeln. Und Hermann soll sich an der Tür zur Toilette aufhängen. Hast du gehört, dass ich das erste Seil gesagt habe?
Ja, ich finde fast noch schlimmer, dass man sich dass man weiß, man wird gleich sterben und dann einen Abschiedsbrief schreiben
ja,
muss.
Ja, das ist das Schlimme, ganz genau. Sie probieren das insgesamt 4-mal, weil die Seile immer wieder reißen. Manchmal hängt Hermann schon mehrere Minuten. Und nun fasst man sich ein Herz und knüpft Bettlaken zusammen zu einem Strick. Habe ich dir schon mal erzählt, erinnerst du dich? In meiner ersten Folge habe ich dir mal erzählt, dass ich aus einem Bettlaken ein Seil für meine Flucht gedreht habe damals.
Aber ich habe mal eine Frage. Also in einer Viermannzelle, 17,5 Quadratmeter. Mhm. Wenn jemand anfängt, Seile zu basteln oder auch Kabel aneinander zu binden und sich aufhängen wollen würde, dann würden doch die anderen drei automatisch, wenn jemand sich umbringen will, helfen, damit er sich nicht umbringt.
Das kann passieren, während du schläfst.
Ach so. Weil dann würde man, ja.
Mir geht es ziemlich nah, weil ich eben Seile schon geknüpft habe aus Bettlaken in der Zelle. Und ich weiß
wofür?
Sogar. Habe ich dir erzählt in der ersten Folge?
Ach,
ist jetzt
drei,
aber es ist jetzt schon 24, 25, 26, 27 Folgen her. Also ich habe dein Seil gebastelt schon. Ich weiß, dass sie höchstwahrscheinlich, ich bin mir relativ sicher, dass sie eine blau-weiß karierte Bettdecke haben. Ich kenne diese Bettdecke und ich will die nie wieder sehen in meinem Leben. Ich weiß, ich war vor ein paar Jahren mal so erschrocken, als ich in der Pension übernachtet habe und ich komme rein und ich sehe diese Bettdecke. Also dieses Muster und diese Art, dieselbe Bettdecke. Und ich war damals an so einem Tisch hingesetzt, wie so ein Idiot, und habe mir die angeschaut und habe mir gedacht, ich kann da drin nicht schlafen und so. Und war dann immer so drüber überlegt, kann ich jetzt da Bescheid sagen? Es war eine kleine Pension, kein großes Hotel oder so. Kann ich jetzt da sagen, ich brauche eine andere Bettwäsche? Die haben eh keine andere Bettwäsche und so. Dann ging es hin und her mit meinem Kopf so. Ich kann jetzt, warum? Dann habe ich schon überlegt, ob ich jetzt Kaffee oder sowas draufschütten soll. Und dann sagen sie, ich brauche eine frische, aber dann würde ich ja dieselbe wiederkriegen. Also all diese Gedanken nur, um das zu vermeiden. Am Ende habe ich dann das Licht ausgemacht und irgendwie versucht, das zu ignorieren. Konnte schlecht schlafen, weil ich wusste, es wird diesen Moment geben, wo ich aufwache und noch ohne Brille diese Bettwäsche sehe. Und mir denke, fuck, halt, wo bin ich? Weiß schon so. Ich wusste, das passiert und so. Und dann
ist es so gekommen?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, ja, ich weiß. Ich fühle das hardcore gerade. Während das Seil geknüpft wird, die sind ja keine Unmenschen, bekommt dann eine letzte Gnadenzigarette, darf die rauchen und darf dabei von seinen Nahtoderfahrungen erzählen, weil er war schon weggehängt eigentlich. Und weißt du, was er sagt?
Fickt euch, hoffe ich.
Ich habe meine Familie gesehen. Wir wissen das von der Verhandlung, wir wissen das, weil das die Überlebenden später erzählen.
Oh.
Am Ende klappt es beim 6. Versuch. Hermann stirbt nach 12 Stunden Folter. Ein bisschen schockiert sind jetzt doch alle irgendwie.
Ach, das ist sehr früh.
Ah, aber man wartet trotzdem bis 6 Uhr morgens, bis man gegen die Tür hämmert. Die drei spielen so gut, Psycho, dass der herbeigerufene Arzt schon fast Selbstmord attestieren will. Doch die Staatsanwaltschaft obduziert und nach kommt alles raus. Die drei wissen recht schnell dann, dass sie am Arsch sind. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie viel Strafe bekommt man. Denn eins muss klar sein, das haben wir jetzt auch schon ein paar gesagt, haben wir schon ein paar Mal gehabt, es ist sehr, sehr schwer, mit einem Mord im Gefängnis durchzukommen. Ja, die Täter sind klar. Uwe Kreschel, den wir schon mal zitiert haben am Anfang, der Anwalt schildert in seinem Buch so etwas wie, was ich natürlich wusste, aber was mich trotzdem nochmal gewundert hat, als ich es dann so gelesen habe, schwarz auf weiß. Und zwar schildert er, dass es ein Vorgespräch mit der Staatsanwaltschaft gab und die Staatsanwaltschaft ihm klargemacht hat, dass wenn er auch nur den Hauch einer Chance auf einen glimpflichen Prozess für seinen Mandanten haben will, dann darf es zu keiner Zeit Attacken der Verteidigung gegen die Missstände und das Versagen der Kontrollmechanismen in der JVA Siegburg geben. Und es ist so krass, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft schreitet es übrigens ab, aber ich glaube ihm 100 Pro, warum sollte er das schreiben in dem Buch? Er hat davon gar nichts.
Mhm.
So, weil er ist ja drauf eingegangen, auch noch auf den Deal. Also wenn, dann macht er sich höchstens schlechter. Wobei ich sagen muss, Herr Kreschel, Sie machen mir nicht den Eindruck eines, Sie sind ein guter Anwalt, aber ich glaube nicht der moralischste aller Menschen. Also ganz ehrlich, weil er auch er sagt es einfach so. Er sagt jetzt nicht so, ja, ich habe mich selber da ein bisschen schlecht gefühlt, sondern er sagt dann sogar noch so mit einem diabolischen Lächeln irgendwie besiegle ich die Vereinbarung mit einem Handschlag oder so. Also er ist sich keiner Schuld bewusst.
Liegt das jetzt daran, dass sie die JVA schützen wollen, ja, im Sinne des Staates, ja, oder dass sie sagen wollen, egal wie schlimm das war, das hat nichts mit den Missständen zu tun, dass das passiert ist, sondern die sind einfach drei Bastarde?
Nee, du willst die JVA schützen. Das sind ja nicht die Einzigen, die unter solchen Bedingungen gelebt haben. Wie gesagt, die Fürsorgepflicht wurde hier verletzt und das willst du nicht thematisiert haben. Außerdem hätte die JVA Siegburg geschlossen werden müssen. So, ah, unter den Bedingungen. 115% Überbelegung. Allein das willst du schon nicht hören bei einem Prozess. Und
ich hätte gedacht, dass man das sonst vielleicht ins Feld führt nach dem Motto, naja, die konnten ja gar nichts dafür.
Ja, ist aber nicht so. Die konnten sehr, sehr wohl dafür.
Genau, und deshalb habe ich gedacht, okay, dann lasst bitte die Umstände da raus, weil die sind jetzt nicht mildernd dadurch, dass das eine Überbelegung war.
Ich finde, es ist mildernd. Ich finde definitiv, das ist mildernd, wenn du sagst, die haben 48 Stunden überhaupt keine Bespaßung.
Genau, deshalb habe ich gefragt, aus welchem Grund die das nicht.
Nein, der Grund ist, die JVA trifft eine Mitschuld und man wollte sicher gehen, dass das dazu nicht kommt. Im Grunde geht es um eine Sache nur. Es geht darum, ob Ralf und Pascal lebenslänglich bekommen können. Ob man die als Erwachsene verurteilt. Denn die waren beide schon zwischen 19 und 21. So, ne? Die zwei lebenslänglich oder eine Zeitstrafe. Zeitstrafe heißt zum Beispiel 12 Jahre, 14 Jahre. Mega interessant finde ich, wie unterschiedlich die verschiedenen Redakteure, weil das war ein Medienprozess, also der ist ja durch alle Medien in Deutschland jeden Tag gegangen, und wie die Redakteure so über die Angeklagten schreiben. Bei der Tat sind sich alle einig, bestialisch, unvorstellbar, barbarisch. Aber wenn es an die Beschreibung der Verhandlung geht, dann gehen die Meinungen schon ein bisschen auseinander. Einer vom Stern zum Beispiel hat die Angeklagten mit harmlosen Bengeln verglichen, die aussehen, als hätten sie bloß ein paar Äpfel vom Nachbargrundstück geklaut und müssen sich jetzt den Rüffel von den Eltern abholen. Da habe ich mir auch gedacht, der Typ ist Malte Arnsberger, ey, die hätten ihn so hart zerstört in der Zelle, so, weißt du, was, Mann, harmlose Nachbarbengel. Malte! Ah, egal. Sternredakteur-Bashing. Andere sprachen von Gladiatoren und von Monstern und da war wirklich alles dabei. Es sind auch Geschwister des Opfers anwesend, die sich die grausamen Schilderungen anhören müssen. Die Schwester sagt später dann, dass ihr Danny während der Vorlesung des Tathergangs ständig dreckig ins Gesicht gelacht hat.
Boah, das ist ja widerlich.
Was die Täter sonst so während der Verhandlung machen, ist eigentlich egal. Alles, was dort passiert ist, egal. Weil es gibt so oder so keine echte Reue vor Gericht. Vergiss es.
Meinst du jetzt generell?
Generell. Es ist sehr selten. Also weißt du, dann bräuchte ich die Gerichtsverhandlung nicht. Dann tut es ihm so oder so leid. Wem es nur auf die Gerichtsverhandlung leid tut, das ist... Warum sollte es ihm leid tun vor dem Richter? Die scheißen auf den Richter. Der Richter ist mir am meisten egal. Den hasse ich. Den hätten sie am liebsten, in meiner Zeit, wie ich 16, 17 war, den hätte ich am liebsten verprügelt von allen. So, und jetzt zeige ich aber ihm gegenüber so, ja, es tut mir leid. Ja, wir vergessen, es gab Ermittlungen gegen die diensthabenden Vollzugsbeamten. Die wurden bereits im April 2007 eingestellt, nachdem die Staatsanwaltschaft kein juristisch relevantes Fehlverhalten feststellen konnte. Und ich will auch nicht immer nur die Beamten bashen, der Beruf ist sauschwierig. Und manchmal kann man es nicht richtig machen. Es muss ich ganz klar so formulieren. Ich weiß, ich habe Beamte, die zuhören, also Justizvollzugsbeamte, die zuschauen, was ich mache, die zuhören. Ich weiß, manchmal verschwimmen die Grenzen und es ist unmöglich, perfekt zu handeln. Das ist mir klar. Aber das hier ist nicht so ein Fall. Das hier ist, es gab zwei Notrufe auf eine Zelle, in der gewaltbereite und nicht als gewaltbereite Gefangene zusammengewürfelt wurden. Ihr hättet das verhindern können, ihr hättet das verhindern müssen.
Aber warum hat denn der Typ, der auch gesagt hat, wenn jemand nicht mehr redet, dann kann ich ihm eh nicht mehr helfen, warum hat denn der nicht irgendwie, also das ist doch automatisch...
Kein juristisch relevantes Fehlverhalten, was soll ich dir sagen? Dich hätten sie eingesperrt, aber ne? Also wenn du es als Privatperson hätten sie versucht, dir einen Strick auszudrücken.
Ja, das ist ja unterlassene Hilfeleistung.
Juristisch relevantes Fehlverhalten. Wenigstens musste die Anstaltsleitung ihren Posten räumen. Hier haben wir also das, was ich schon erzählt habe.
Da hab ich auch so ein Bauernopfer.
Der ist dran und der Vize auch gleich. Weißt du, wem das nicht hilft? Hermann. Eine positive Konsequenz hatte dieser Fall am Ende auf jeden Fall. Es dürfen jetzt nur noch maximal 2 Jugendliche auf einem Haftraum untergebracht sein und man hat das Recht, auf eine Einzelzelle zu bestehen in Nordrhein-Westfalen. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache und das hätte man davor schon machen müssen.
Und was haben die nur bekommen?
Das Landgericht Bonn gab 15 Jahre für Pascal, also tatsächlich nicht lebenslänglich, das war der Deal, 14 Jahre für Ralf und 10 für Danny. Also der Einzige, der wirklich die Höchststrafe bekommen hat, die da möglich war, war Danny. als jugendlicher Höchststrafe. Mhm. Die anderen zwei sind so gesehen als Erwachsene verurteilt worden und haben alle beide nicht lebenslänglich bekommen.
Weißt du, warum es diesen Deal gab anscheinend?
Ja gut, weil man halt natürlich, wie gesagt, man hätte sehr darauf pochen dürfen, dass die da nicht zusammensitzen dürfen. Man hätte darauf pochen müssen, dass der Hilferuf nicht wahrgenommen wurde. Es war ein schwieriger Prozess. Es ist ein schwieriger Prozess. Es ist unangenehm. Das war ein unangenehmes Thema. Weißt du, wie schnell die waren? Ich glaube, die waren innerhalb von 8 Wochen waren die verhandelt. Weißt du, normalerweise wartest du 2 Jahre oder 10 Monate, zwischen 10 Monaten und 2 Jahre auf einen Gerichtstermin. Das ging so schnell, weil die Justiz kann schnell sein, wenn es um sowas geht. Und im Nachhinein gab es dann nochmal, die Staatsanwaltschaft hat dann nochmal Revision, dann gab es, glaube ich, sogar noch die Sicherungsverwahrung für den Pascal. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wird sich zeigen, die werden ja jetzt dann bald alle mal in die Entlassungsphasen kommen. Also die 2 Älteren. Der Jüngere ist schon draußen. Ne? Das muss auch klar sein. Der ist draußen.
Meinst du, die bereuen das jetzt?
Nö. Ich glaube, einer von denen, am meisten glaube ich, der Ralf, der zuvor mit ihm in der Zelle gelegen war, der zuvor mit ihm befreundet war, der war auch der Erste, der Aussagen gemacht hat.
Und hat er gesagt, warum sich das da so, warum er da auch mitgemacht hat, obwohl das ja eigentlich ein Freund irgendwie war?
Was willst du denn machen?
Nee, ich hätte mich nur interessiert, was er ausgesagt hat.
Wir können es gerne spielen. Was machst du? Wann? An welcher Stelle? Das mit den Fingern ist der Einstieg. Spielen alle mit.
Ja gut, das ist ja jetzt auch noch nicht so
jetzt schlimm. Jetzt stehen 2 Typen da mit Seifenstücken in dem Handtuch.
Ja, aber an der Stelle müsste man...
Genau, jetzt haust du nicht mit, ne, weil du willst deinen Kumpel nicht hauen.
Ja.
Aber du willst jetzt auch nichts lieber... Würdest du jetzt dazwischen gehen? Oder würdest du dich nur rausziehen?
Ich glaube, ich würde den Alarmknopf drücken.
An der Stelle?
Ja.
Kannst du nicht, Mann.
Wieso nicht?
Wie, wir schlagen uns hier aus Spaß, wir machen Spaß, Mann. Was für Alarm, Mann, Spaß.
Okay, dann drücke ich den halt später. Dann lasse ich halt an der Stelle, ziehe ich mich raus und sagst du, nee, ey, das finde ich einfach assi, mache ich nicht mit.
Mhm, genau. Dann geh aber auf dein Bett, geh aus dem Weg.
Ja. Ja, und wenn es dann aber krasser wird, dann würde ich schon den Alarmknopf drücken.
Das Problem bei der Geschichte ist, wenn du den Alarmknopf drückst...
Also sage ich jetzt auch so einfach in der Situation, ist ja klar.
Das macht ja schon Sinn. Du kommst aber deswegen ja nicht aus der Anstalt raus. Wo willst du denn hin? Du wirst auf die andere Seite allerhöchstens verlegt. Das heißt, wir sehen uns am Montag im Hof. Und beim Sport und in der Arbeit. Wir sehen uns. So, ne? Und du, was hast du gemacht? Du hast mich, kriege ich jetzt eine Anzeige oder was? Wegen dir. Alle hier in der Anstalt wissen, die Claudi macht Anzeigen. Du sollst vor Gericht gegen mich aussagen. Wegen was nochmal? Weil der meine Spucke auflecken soll? Ich habe ich gar nicht gesagt, Mann. Stimmt doch gar nicht. Der wollte doch blasen. Du willst das aussagen. Dein Leben wird die Hölle. Das Problem ist, an
aber
welchem Punkt...
Aber muss man
den
aussagen? Man kann auch einfach sagen, ich sage aber nicht aus.
Und wie kommst du aus der Zelle raus?
Na, zu sagen, sind hier scheiße.
Ah, das reicht nicht. Ja, dann sehen wir uns am Montag, das klären wir dann am Montag mit dem Vollzugsinspektor, okay?
Okay, wenn ich sage, die quälen den?
Also, wie quälen die den? Tun die dem wirklich weh?
Ja.
Okay, Körperverletzung.
Das ist schon meine Aussage.
Körperverletzung, wir sehen uns vor Gericht.
Okay, aber vor Gericht kann ich ja dann einfach nicht
snitchen.
Aber
du kommst ja nicht...
Ja, aber nein. Ich kann auch erstmal rauskommen mit der Wahrheit und dann sage ich aber nicht mehr aus.
Okay, und alle anderen werden dann sagen, alle anderen werden sozusagen sagen, die Claudia hat zwar jetzt die Aussage gemacht, aber später hat sie verweigert. Ey, die Leute erinnern sich nicht mal mehr, ob, weißt du, das, was jetzt gesagt wurde, zählt. Dein Leben ist vorbei in der Anstalt.
Okay, aber dann sag doch mal, was du gemacht hättest.
Also, ich wäre in der Zelle, als Jugendlicher wäre es schwierig geworden, als Jugendlicher in dieser Zelle, ich wäre auf jeden Fall nicht das Opfer gewesen. Ich wäre auch nicht der Ralf gewesen, muss man auch dazu sagen.
Ja, aber wenn also du jetzt, bin, aber ich war ja gerade Ralf, jetzt ja, möchte ich, dass du mal Ralf bist.
Aber ich bin nicht Ralf, ich bin Danny.
Ja, aber ich muss...
Ich bin Danny, ich bin auf der Pro-Liste so definitiv, mit 17 war ich auf der Pro-Liste sowas für definitiv für Pro, weil diese Chance, dass wir alle früher rauskommen, wenn einer geht, ich hätte das geglaubt.
Okay, aber sagen wir mal mit deinem Wissen von jetzt, wenn du jetzt mit deinem Wissen von jetzt
würde das nie passieren.
Ralf wärst.
Ich könnte die ganze Zelle dominieren. Ohne Probleme.
Mann, hör auf, du verstehst
nein, warum?
Nicht.
Ich sag, geh ins Bett. Ich sag zum Hermann, du gehst jetzt ins Bett. Schuppi, verpiss dich ins Bett. Und du gehst nicht mehr raus aus dem Bett. Fresse jetzt. Und ihr 2 Spacken, wir spielen jetzt. Ist gut, Mann, lass trainieren. Fertig. Ich dominiere die Zelle.
Ja,
aber mit
du
Härte.
Solltest ja aber Ralf sein und nicht du als...
Der Ralf kann gar nichts machen. Ralf kann beten, dass er nicht der Nächste ist. Ralf wäre jetzt der Nächste. Wenn es eine einsame... Hast du mal Herr der Fliegen gesehen?
Mhm.
Wenn die auf einer einsamen Insel sind, sobald Hermann weg ist, ist Ralf dran. Das ist, die fressen sich gegenseitig, weil die das nicht, denen fehlen ja auch, bist du mal in einem Streit gewesen, wo du nicht mehr gut rausgekommen bist? Das ist mir vor ein paar Jahren sogar noch passiert. Mittlerweile habe ich bessere Skills. So dieses, dass ich dann so laut geschrien habe oder so mich aufgeregt habe, dass es eigentlich unmöglich ist, jetzt nochmal einen Schritt zurück zu machen. Mhm. Kennst du das? Scheißgefühl, ne? Mhm. Das ist das. Was wollen wir machen? Wie jetzt? Es gibt kein, okay, vergessen wir die Sache. Ab dem Moment, wo der grün und blau ist, ist eigentlich schon so, ne, was jetzt? Ah, okay, okay, das wirst du aber niemandem sagen, oder? Ab dem Moment war das schon sehr, sehr gefährlich. Und diese Dynamik, ich weiß nicht, anscheinend war es, ich weiß nicht, wer die Idee hatte mit diesem Mord, wer das gesagt hat. Ne? Und ich glaube auch, dass du noch nie einen Menschen in dem Zustand gesehen hast wie den Hermann.
Nee.
Ja, zum das Glück. Ändert ganz, zum Glück, es verändert was. Ich habe sowas schon gesehen. Und der wird auch, der ist auch nicht mehr rational oder so. Das ist nicht mehr so, dass du mit dem
ja, ich finde
reden
halt
kannst
schwierig,
oder so.
Generell, weißt du? auch im Gefängnis für Erwachsene, ein Konstrukt zu bauen. Und klar, das sind jetzt alles keine Bauernknaben, aber trotzdem sollte das Konzept ja irgendwie darauf beruhen, dass man irgendwie einen Ausweg finden kann, wenn man in so einer Situation ist. Also wenn es keinen Ausweg gibt, dann natürlich mache ich dann mit. Natürlich geht es dann immer bis zum Äußersten. Es müsste doch vorher aber irgendeine Möglichkeit geben, zu sagen, okay.
Ich meine, es passiert 100 Millionen Mal, ohne dass am Schluss jemand stirbt. Also das ist Standard. Das ist Standardprozedur Misshandlung im Gefängnis. Das ist ja ganz normal so, dass es hin und wieder Schläge gibt. Ich habe darüber erst vor kurzem, also das gibt es sogar bei den Erwachsenen.
Ja, aber gezwungen werden, zum Oralverkehr, dann mit einem Handfeger vergewaltigt zu werden.
Ja,
also
da sind wir über die Grenze. Und das geht meistens nur, wenn so einer wie der Pascal dabei ist, der diese sexuelle Komponente mit Sex und Ding mit reinbringt. Weil normalerweise sind alle so, ja, okay, warte mal, hey, was? Warum? Wie ich, ja, ich, ne? Nein, danke, ich möchte keinen Blowjob von dem, Alter. Weißt du schon so, das ist... Eins habe ich vergessen übrigens. Du hast am Anfang gefragt, wollen wir es nicht verschweigen. Warum sitzt Hermann überhaupt im Gefängnis? Oder saß Hermann überhaupt im Gefängnis?
Wahrscheinlich hat er Kaugummis geklaut.
Er und mein Kumpel haben beim Kioskbesitzer 3 Flaschen Schnaps und Zigaretten geklaut. Dafür gab es eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten und 80 Sozialstunden. Die Sozialstunden hat er nicht gemacht. Daraufhin wurde er in Haft genommen. Der Junge saß wegen Schnaps und Kippen im Knast. Er hätte niemals dort sein dürfen. Das ist
Word.
Es. Das ist es. Und das war es auch für heute, Leute.
Oh.
Ich weiß, es war ätzend. Ja. ich sag's euch, lasst uns Jugendgefängnisse, wir können Jugendliche nicht einfach alleine einsperren und uns nicht um die kümmern. Das geht nicht. Vor allem, wen sperren wir zusammen? Die eh schon aus kranken Verhältnissen kommen und dann erwarten wir, dass die sich selbst heilen oder was?
Aber gibt es da keine psychologische Betreuung?
Es wird viel getan, es muss sich noch mehr tun. Da wurde nicht genug getan, deswegen gibt es den scheiß Laden auch nicht mehr. Einmal alle durchatmen und jetzt denken wir daran, was wir alle, wenn wir was Schönes haben, wenn wir einen Hund haben, wenn wir eine Familie haben, wenn wir irgendwen haben, den wir lieben, vielleicht sagen wir dem jetzt alle mal, dass wir ihn lieben. Vielleicht schreiben wir jeder von uns jetzt einfach mal eine WhatsApp oder einen kleinen Anruf an
jemanden. Was war eigentlich mit dem Wandkalender? Du hast gesagt, am Ende kommt dann noch ein Wandkalender.
Ja, es gibt, als man die Siegburg dann irgendwie auch mal Reporter aufgemacht hat, dann hatte einer einen Garfield fotografiert, der so da hing und so, was machst du? Ja, ich hänge hier nur rum.
Toll,
das haben sie nicht mal abgehängt, weißt du?
Ich hätte nicht fragen sollen.
Ja, also nochmal, schreibt jetzt euren Lieben. Schreibt jeder jetzt seinen Lieben. Ich weiß schon, wem ich jetzt schreibe, dass ich ihn liebe, dass ich ihn vermisse und dass ich mich freue, wenn wir uns wiedersehen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt alle tun, wenn wir es können.
Auf jeden Fall eine krasse Zelle. Und wir reden nächstes Mal über einen, das weiß ich schon, Sexualstraftäter.
Mhm. Es wird also lustiger, ja.
Der ja war...
Nee, es wird nicht lustiger, Leute. Das ist eine harte Staffel.
Einer der widerlichsten und auch bekanntesten allerdings Sexualstraftäter.
Mhm.
Mehr verraten wir aber nicht.
Ja.
So.
Das war's für heute.
Max, war schön mit dir.
War's wirklich schön mit dir?
Mit dir ist es immer schön, aber das Thema war jetzt echt hart, so harte Kost. Da muss ich jetzt erstmal eine Stunde das sacken lassen.
Ich glaube, man muss darüber reden und ich hoffe, alle Leute lassen das sacken. Und ich meine, das Kranke daran ist ja wirklich, ey, das war Deutschland und einige der Verteidiger in der Nebenklage haben die Todesstrafe gefordert, haben gesagt vor Gericht, wir brauchen die Todesstrafe, um solche Monster zu beseitigen. Und ich will einfach nicht dran glauben, dass es drei Monster waren, sondern es ist eine unglaublich ätzende Dynamik. Es ist eine unglaublich unmenschliche Umgebung. Und dann ist es ein Alleinsein. Und jeder, der Herr Fliegen kennt, ist, wenn du Jungs alleine lässt, kommen die auf dumme Ideen. Ja. Und damit tragen wir alle unsere Mitschuld an sowas. Deswegen tun wir unser Bestes. Jetzt aber wirklich. Schluss für heute. Also Leute, macht's gut. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.
Das war Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit ExpertInnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.